Schön, dass Sie hier sind, Herr Achammer.
Ist das jetzt zu stark gewesen?
Ja, schauen wir mal.
Ah, okay. Ja, okay. Also ich schüttle den Kopf, wenn ich in Südtirol erlebe, wie heftig man über eine Regenbogenfahne in der Öffentlichkeit diskutieren kann. Das ist lächerlich.
Empfinden Sie diese Landesregierung als Team?
Als Landesregierung, muss ich sagen, arbeitet sie, ich sage es einmal, zwischenmenschlich zwar nicht schlecht, aber Reibungen haben zugenommen. Aber es ist möglich, die genau gleiche Nähe zu einem eigenen wie zu einem adoptierten Kind aufzubauen. Das war für mich oft ein Thema. Schaffe ich es, meine Kinder leiblich wie adoptiert gleich zu lieben? Heute würde ich sagen, ich schaffe es.
Was können wir noch von Ihnen erwarten?
Das ist eine gute Frage, weil manches Mal muss ich mir die Frage selber stellen, was ich von mir erwarten kann. Also lassen Sie sich überraschen, so wie ich mich überraschen lasse.
Aufs Ohr, der FF Polit-Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zum FF-Podcast aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Mein Name ist Alexandra Aschbacher und ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge wieder mit dabei sind. Dieses Mal mit dem Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Innovation, Forschung, Museen und Denkmalschutz, Philipp Achammer. Schön, dass Sie hier sind. Freut mich sehr.
Danke für die Einladung.
In der Hitze von Bozen heute.
Ja, muss man dran gewöhnt sein.
Aber wir starten relativ früh, es ist ein bisschen nach 9 Uhr am 18. Juni. Schulschluss haben wir hinter uns und jetzt machen wir noch eine Prüfung und in diesem Fall machen wir die Prüfung wir zwei. So.
Gerne, ich
bin
gespannt.
Wie geht es Ihnen gerade, Herr Achammer?
Gut, also ich könnte nichts anderes sagen, das Wesentliche. Ich kann gut unterscheiden, was die wesentlichen Faktoren sind, dass es einem gut geht und die passen.
Das heißt, wenn Sie sagen, es geht mir gut?
Ist vor allem Gesundheit und Familie das Wichtigste.
Mhm. Und alles, was danach kommt, ist die Zugabe quasi.
Ist die Zugabe, aber beruflich, politisch, habe ich in doch 12 Jahren schon gelernt, wie man gewisse Dinge einordnet. Mhm.
Ich stelle Sie jetzt mal kurz vor. Auf die Gefahr hin, dass Sie jemand noch nicht so gut kennt oder jemand zuhört, der von der Südtiroler Politik noch nicht so viel mitbekommen hat. Sie ergänzen oder korrigieren, wenn ich das falsch sage. Sie sind am 4. Juli 1985 in Brixen geboren und in Findl aufgewachsen, sind das dritte Kind einer Gasthausfamilie, haben am Realgymnasium Brixen maturiert und anschließend ein Studium der Rechtswissenschaften in Innsbruck begonnen. Die Politik kam gewissermaßen dazwischen, sodass sie der Uni den Rücken kehrten und sich dafür der SVP Parteizentrale in Bozen zuwandten. Sie waren 5 Jahre SVP-Gemeinderat in Findl, 1 Jahr Landesjugendreferent, 4 Jahre SVP-Landessekretär und seit 2013 sind Sie gewählter Abgeordneter des Südtiroler Landtages und davon auch immer Mitglied der Landesregierung. Mit Ihrer Frau und Ihren 2 gemeinsamen Kindern leben Sie heute in Mühlbach.
Richtig.
Habe ich etwas vergessen?
Alles perfekt.
Schön. Dann zum Einwärmen, weil es heute überhaupt nicht heiß ist, ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sie kennen vielleicht das Spiel, Entweder-Oder heißt, Sie müssen sich entscheiden. Sie dürfen sich da nicht drüber schwindeln, auch wenn das die meisten gerne versuchen.
Ich werde es versuchen.
Schwarzes oder weißes Brot?
Schwarzes.
Schokolade oder Kekse?
Schokolade.
Kontrolle oder Vertrauen?
Vertrauen.
Wohnen, mieten oder kaufen?
Mieten.
Streit oder Harmonie?
Harmonie.
Reden oder tun?
Tun.
Gewerkschaften oder Aktionsgruppen?
Gewerkschaften.
Bildung am Abgrund oder Bildung im Aufbruch?
Im Aufbruch.
Ganzjahreskindergarten, ja oder nein?
Nein.
Einheitliche Bildungszeiten, ja oder nein?
Ja.
Bewundert werden oder verstanden werden?
Verstanden.
Partei oder Land?
Land.
Friedrich Merz oder Angela Merkel?
Merkel.
Giorgia Meloni oder Markus Söder?
Das
ist ein schwieriger Vergleich.
Das ist ein sehr schwieriger Vergleich. Boah, ich muss tatsächlich antworten. Da würde ich mich tatsächlich der Stimme enthalten. Schwierig.
Echt?
Schwierig.
Bis jetzt so gut gegangen.
Ja, bis jetzt optimal gelaufen. Beide haben ihre positiven Seiten, aber beide sind nicht die politischen Charaktere, wo ich eins zu eins sagen würde, die würde ich. die würde ich so in ihrer Haltung teilen. Hm. Wahrscheinlich.
Im Zweifel für die Frau?
Machen wir das, ja.
Österreich oder Italien?
Österreich.
Allein sein oder Gesellschaft?
Gesellschaft.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Familie oder Beruf?
Familie.
So, das haben Sie wunderbar gemacht. Yeah, ich sage im Vergleich zu anderen Kollegen. Aber es war jetzt auch nicht so herausfordernd, außer die eine Sache vielleicht. Heute ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen, also wenn ich zwischendurch mal krächze, aber ich lasse einfach Sie reden. Herr Achammer, was mich interessieren würde, Sie sind seit über 20 Jahren in diesem politischen Geschäft, in unterschiedlichen Funktionen, mehr als die Hälfte Ihres Lebens. Wie überlebt man in diesem Haifischbecken, ohne dass man größere Schäden mit sich nimmt oder davonträgt? Manche sagen Haifischbecken, andere sagen Schlangengrube. Sie können es sich aussuchen.
Man überlebt nur, indem die Haut immer dicker wird. Manches Mal muss man sogar aufpassen, dass sie nicht zu dick wird. Das heißt, dass man nicht gleichgültig gewissen Situationen gegenüber wird. Ich glaube aber, dass ich ein nach wie vor sehr empathischer Mensch bin, aber man überlebt nur so. Ich kann mich gut erinnern, als ich im Gemeinderat in Vintel war, da war mal eine angespannte Zeit zu Beginn. Ich habe da nachts nicht geschlafen, wegen der Gemeinderatssitzung.
Da waren Sie,
ja,
wie alt?
18, 19, 18, 19 Jahre. Das würde mir sicherlich nicht mehr passieren, also ich schlafe immer gut. Mhm. Es hat wenige Situationen in den letzten Jahren gegeben, die ich im übertragenen Sinne mit ins Bett genommen habe an Schwierigkeiten und Problemen, aber man überlebt nur so, indem man eine gesunde Erdung hat und irgendwo zumindest versucht, es gelingt nicht immer, aber versucht, Situationen so einzuschätzen, was sie auch wert sind.
Das heißt, man lernt das oder man kann
es lernen. Man muss es lernen. Man muss es meines Erachtens lernen, denn ich glaube, zu mitfühlend oder zu eingenommen von Situationen sein, kann sehr problematisch werden in der Politik.
Warum?
Weil es einfach Momente gibt, wo alles an Grenzen gerät. Ich war vor ein paar Tagen, da wäre ich noch mal emotional geworden, war ich im Covid-Untersuchungsausschuss eingeladen und dann bin ich angesprochen worden auf ein Fehlverhalten meinerseits und dann habe ich gesagt, ich darf aber schon auch darauf hinweisen, dass das für viele ein absoluter Grenzgang war mit mehreren Morddrohungen, mit Polizeischutz, mit Bedrohungen meiner eigenen Familie. Das war für mich, als ich Günter Platter in seiner Abschiedsrede gehört habe, da habe ich mich insofern wiedergefunden, dass das der einzige Moment in diesen 20 Jahren war, wo ich wirklich gesagt habe, ich kann es jetzt auch lassen.
Also die Covid-Phase.
Ja, es war natürlich für alle Beteiligten schwierig, das weiß ich. Und es ist genauso schwierig gewesen für Kinder und Jugendliche, wie auch für Familien von älteren Menschen, die dann allein verstorben sind. Mhm. Also das ist eine dramatische Situation. Aber ich habe gesagt, ich will kein Mitleid jetzt. Mhm. Das erwarte ich mir auch nicht. Aber wenn man jetzt uns so an die Wand stellt für getroffene Entscheidungen, dann muss man gleichzeitig sagen, wir haben viele Konsequenzen auch so einer Zeit auch selbst am eigenen Leib auch spüren müssen.
Sind Sie froh, dass es diesen Untersuchungsausschuss jetzt gibt? Oder finden Sie es gut?
Ich kann das weder noch sagen. Es gibt ihn ganz einfach. Ich bin jetzt ein zweites Mal eingeladen worden und ich habe gesagt, selbstverständlich komme ich. Ich stehe für alles, Rede und Antwort. Ich bin auch selbstkritisch zu sagen, gewisse Dinge sind sicher, aber mit dem Wissen von heute damals falsch entschieden worden. Aber es ist immer schwierig zu sagen, mit dem Wissen von heute, ja, da würde man vieles anders machen. Aber irgendwo ist das eine für mich insofern betrübliche Zeit, als ich habe ein paar Mal gesagt, ich habe wahrscheinlich in meinem Leben, politischen Leben, noch nie so viel gearbeitet wie damals. Und im Nachhinein erfährt man von einem großen Teil sozusagen auch Abneigung für getroffene Entscheidungen. Ja, mit dem Wissen von heute würde ich auch vieles anders machen. Mhm.
Wieso waren Sie zweimal eingeladen?
Ich werde jetzt noch ein zweites Mal eingeladen, weil die erste Fragestunde dermaßen voll war von Fragen.
Aber immer als Bildungslandesrat.
Genau, vor allem als Bildungslandesrat. Man hat dann schon gemeint, ja, man könnte einfach auch mal nachfragen, was der Arbeits- und Wirtschaftslandesrat damals gemacht hat. Aber in allererster Linie haben Schulschließungen, Nasenflügeltests und so weiter und so fort beschäftigt. Mhm.
Wie viel Ehrgeiz steckt in Philipp Achammer?
Ich würde schon sagen, nach wie vor viel. Und der polt sich oder der orientiert sich oder richtet sich immer an unterschiedlichen Situationen aus. Also einmal kann es der Ehrgeiz sein, unbedingt in die Landesregierung zu wollen. Das habe ich früh erreicht und dafür bin ich sehr dankbar. Ich empfinde das immer noch insofern als Privileg, als dass ich mir denke, und ich bin nach wie vor ein Verfechter der Mandatsbeschränkung, auch wenn es mich treffen wird. Aber ich denke mir, es ist für mich ein unglaubliches Privileg, so viele Menschen getroffen zu haben und so viel Erfahrung machen zu dürfen, auch wenn sie manches Mal schwierig sind. Aber das ist, das, Das ist auch ein Dürfen, das machen. Also das meine ich ganz ernst so. Und den Ehrgeiz habe ich nach wie vor, aber der richtet sich immer wieder an unterschiedlichen Dingen aus. Ich habe so einen Ehrgeiz, etwas Bleibendes zu tun. Einmal ist es in meinem Ressort, aber ein anderes Mal ist es auch beispielsweise in Entwicklungsprojekten, die ich im Moment in Afrika, in Burundi, im Herkunftsland meiner Tochter mache. Also den Ehrgeiz, den gibt es immer so. Ich trage so irgendetwas in mir. Ich möchte etwas machen, das auch, mit dem ich eine große Genugtuung verspüre und etwas dabei sehe.
Hatten Sie das immer schon, diesen Ehrgeiz?
Irgendwie schon. Weiß selber nicht warum, aber irgendwie war es schon vom Klassensprecher und irgendwo hat man immer auch das Gefühl, manches Mal, oder nicht nur manches Mal, das Gefühl für Ungerechtigkeit, die man aufzeigen muss, aber dann auch den Ehrgeiz zu sagen, ich möchte da schon etwas machen, wo ich anderen etwas mehr bringe und gleichzeitig das für mich auch eine Genugtuung schaffe, etwas bewegt zu haben.
Weil ich davor angesprochen habe, Ihre lange Zeit in diesem politischen Geschäft, wie schafft man es oder wie schaffen Sie es da auch nicht abzustumpfen irgendwo und immer den Fokus gerichtet zu halten? Ich habe mir das jetzt gedacht, als Sie, ich glaube vorgestern zu Schulschluss, das Video gemacht haben, so was das traditionelle Video schon, wo Sie sich bedanken und wo Sie allen einen guten Abschluss wünschen, schöne Ferien und so weiter. Als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, das wievielte Video dreht er jetzt zu diesem Thema? Und ich hatte aber, bitte korrigieren Sie mich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, machen wir das Video und gut ist, so. Also bis Sie da hineingefunden haben, hatte ich das Gefühl. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
Wenn der Eindruck entstanden ist, denn mein Büro hat mich tatsächlich ein paar Tage vorher gefragt, vor Schulschluss, machen wir dieses Video überhaupt? Und ich habe gesagt, unbedingt, denn ich hätte schon eine Idee für eine Botschaft. Ich habe zwar ein paar Reaktionen bekommen, die gesagt haben, das war zu überspitzt auch oder vielleicht ein bisschen zu viel mit Augenzwinkern gemeint, vorher im Intro sozusagen. Zwar,
man muss auch mal was ausprobieren.
Genau, aber die Botschaft, die war mir zu diesem Zeitpunkt wirklich wichtig, denn ich, einfach um das in einem Satz zu sagen, ich erlebe im Moment wirklich, dass ich mir große Sorgen darüber mache, ob Kinder in unserem Land noch gesund aufwachsen. Und das ist für mich schon so ein zentraler Punkt. Und was mich auch ein bisschen ärgert ist, in der ganzen öffentlichen Debatte um Bildung, da wird verkürzt oft gesagt, ja, das ist die Schuld des Landesrates oder der Politik, weil man hätte Folgendes tun müssen. Man muss schon zur Kenntnis nehmen, die Gesellschaft, wir haben vorher kurz über Covid geredet, die Gesellschaft hat sich, wenn ich auf diese 12 Jahre Tätigkeit jetzt zurückblicke, die in den letzten 4-5 Jahren waren massive Umwälzungen da. Und das tut mit Kindern zuallererst etwas. Und da müssen wir Acht geben, weil ich mache mir schon Sorgen, wenn ich mir denke, da sind meines Erachtens gewisse Dinge aus dem Lot geraten. Wie wachsen die denn auf und wie spüren Sie das dann später in Ihrem Leben?
Aber was meinen Sie, um dann nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, aber Zwischenfrage, was meinen Sie genau, wenn Sie sagen, gesund aufwachsen?
Ich erlebe ja ganz, ganz einfach, dass die Unsicherheiten in der Gesellschaft so massiv sind, dass es die Kinder am allerersten spüren. Es werden die Hintergründe vielfältiger und jetzt meine ich nicht zwingend Migration, sondern auch die familiären, sozialen Hintergründe vielfältiger. Und meines Erachtens ist die übermäßige Digitalisierung ein enormer Schaden für unsere Kinder. Ich bin ein sehr liberaler Mensch eigentlich, aber im Hinblick auf ein Übermaß an Digitalisierung und auch ein Nehmen von Kindsein den Kindern. Also was Kinder sehen in einem gewissen Alter online an Krieg, an Sexualisierung, an Hetze, an Hass und erleben müssen, das ist meines Erachtens braucht eine Einschränkung. Also da kann man sagen, was man will.
Die Ursprungsfrage, wie schafft man es, wie schaffen Sie es nicht abzustumpfen?
Also ich glaube schon, dass es immer wieder für mich so Dinge gibt, die ich sehe und die mich nie kalt lassen. Wenn es einem irgendwann kalt lässt, gewisse Entwicklungen, dann muss man die Aufgabe sofort lassen. Also das macht, also ich will nicht ein Politiker sein, der das einfach als Tag für Tag Verpflichtung sieht, das abzuarbeiten, was auf dem Schreibtisch landet. Aber ich sehe aktuell wieder so Entwicklungen, die lassen mich nicht kalt. Ich sehe, wie gesagt, Kinder, die nicht mehr gesund aufwachsen. Ich sehe eine Gesellschaft, die total ihre eigene Geschichte vergisst. Ich sehe ein sich Wiederholen von Diskussionen in diesem Land, die irgendwann auch störend und auch nervig werden, denn wir entwickeln uns keinen halben Zentimeter weiter. Also es wiederholen sich zum Teil Diskussionen in einer von vor 10 Jahren in einer noch größeren Heftigkeit. Das alles lässt mich nicht kalt. Also das lässt mich nicht kalt, weil ich mir denke, ich möchte für mich, aber auch für meine Kinder, dass sie in einem offenen Land aufwachsen.
Aber das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. So, man bewegt sich oder man hat das Gefühl, dass man sich nicht wirklich weiter bewegt. Diskussionen von vor 10 Jahren kommen wieder auf. Warum ist das so? Ist das so, weil wirklich irgendwo alles blockiert ist, weil Stillstand ist, weil man also nicht schafft, große Umwälzungen auch von politischer Seite in die Gänge zu bringen? Oder wo würden Sie da auch die eigene Verantwortung sehen seitens der Politik, wenn Sie sagen, ja, wieso sind Themen, die wir eigentlich vor 10 Jahren schon hatten, warum sind wir da nicht weiter? Haben Sie da für sich eine Erklärung oder eben wo sind Sie auch da die eigene Verantwortung?
Also Politik ist ja in einem gewissen Sinne ja auch Spiegelbild der Gesellschaft, denn die Vielfalt, die wir in diesem Landtag im Moment zum Beispiel haben, die es vor 10 Jahren nicht gegeben hat, aber Vielfalt an Positionen und auch zum Teil Zuspitzung, die ist ja auch entstanden aus einer gesellschaftlichen Entwicklung, ist ja nicht ein Zufallsprinzip, das vom Himmel gefallen ist. Ja, ich erlebe ganz einfach, oder meine Erklärung für diese Situation ist, durch diese Unsicherheiten, also schauen wir 10 Jahre zurück, es hat Situationen gegeben, die hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Pandemie, Kriege in Europa, nicht wissen, ob man in der Früh aufwacht und nicht ein neuer Krieg irgendwo ist. Und das tut mit den Menschen viel, viel mehr, als sie zugeben würden. Und ich habe das Gefühl, dass bei all diesen Umwälzungen Menschen neue Sicherheiten suchen und diese in scheinbaren alten Dingen zu finden glauben. Die glauben, den eigenen Gartenzaun so abstecken zu müssen, dass man sicher ist, dem Nächsten gegenüber, in der Abgrenzung von ideologischen Positionen. Also ich schüttle den Kopf, wenn ich in Südtirol erlebe, wie heftig man über eine Regenbogenfahne in der Öffentlichkeit diskutieren kann. Das ist lächerlich. Ich bin ein Mensch, der nach dem Prinzip Leben und Leben lassen.
Warum wird das getan?
Ja, weil man eben glaubt, man fühlt sich in einer eigenen scheinbaren Sicherheit durch irgendeine andere Position scheinbar bedroht. Aber ich tue mich ja schon schwer, das zu erklären. Mhm. Oder wenn ich jetzt erlebt habe, dann kann man inhaltlich zum Thema stehen, wie man will. Aber wir haben vor kurzem im Landtag über die mehrsprachige Schule wieder geredet. Die Diskussion wurde in einer Heftigkeit, Härte geführt wie noch nie in den letzten 12 Jahren.
Das ist schon oft diskutiert worden.
Das ist oft ich habe die Diskussion ja so oft miterlebt. Aber sie hat eine gewisse, wenn ich an die erste Amtszeit zurückdenke, in der ich im Landtag war, sie hat eine gewisse Kultur gehabt, die Diskussion oder einen gewissen Respekt voreinander, dem man gesagt hat, ja, das ist deine Position, ich teile sie nicht, aber wir haben jetzt von Vaterlandsverrat oder Mutterlandsverrat bis hin zu alles Mögliche gehört und da denke ich mir jetzt mal runter vom Gas, wie man es so schön im Dialekt sagen würde.
Mehrsprachige Schule müssen wir noch ein bisschen warten.
Ich bedauere gerade diese Diskussionen, dass man gewisse Entwicklungen, über die nicht einmal reden mehr darf. Ich habe ja vor kurzem in der Südtiroler Wirtschaftszeitung in einem Interview gesagt, zwischen Schwarz und Weiß erkenne ich oder stelle ich mir enorm viele Graustufen vor. Hm. Denn es gibt eben nicht nur das eine oder das andere. Und das hat schon eine massive Reaktion ausgelöst. Oder ich habe bewusst jetzt auch ins Schaufenster gestellt, dass vor kurzem auch die internationale Oberschule in Bozen, für die ich gekämpft habe, und da bin ich angefeindet worden, wie kann man denn eine englischsprachige Oberschule in Südtirol schaffen?
Es gibt diesen einen Klassenzug, da wird nicht
untergehen. Das sagen Sie zu Recht, meines Erachtens, aber es gibt eine Gruppe, die sagt, das ist jetzt der Beginn, der schleichende Beginn von, und ich denke, das ist alles dermaßen überzogen und überhärtet und dann glauben gewisse Gruppierungen noch mehr zuspitzen zu müssen, um Zustimmung zu erhalten. Das ist problematisch, weil das tut ja etwas mit den Menschen.
Das heißt aber eben auch dieser Gesetzentwurf mit der mehrsprachigen Schule, da wären ja auch viele Graustufen drinnen eigentlich, ist ja kein extremer Vorschlag bisher.
Nein, es ist nicht ein extremer Vorschlag. Ich bin immer noch auf der Position.
Also Freiwilligkeit.
Ja, ich respektiere unterschiedliche Ansätze, dass man wirklich sagt, ja, wir wollen in die eine oder andere Richtung gehen, aber das dazwischen, das ist mir so wichtig, am selben Tag, als diese ganze Diskussion geführt wurde, hat mein Sohn eine mehrsprachige Zeitschrift aus dem Kindergarten mitbekommen oder mitgebracht und dann habe ich gefragt, habt ihr das jetzt heute diskutiert? Ja, das ist Deutsch und Italienisch und das war spannend, Italienisch zu hören, da würden einige schon wieder aufschreiben. Mhm. Aber das sind, meine ich, mit den Graustufen, das muss doch
aber
möglich
sein.
Aber es
ist doch die Realität so, weil Sie den Kindergarten ansprechen, ich meine, es gibt viele Kinder mit Migrationshintergrund, die auch während eines Bildungsjahres eintreten und die oft dann ein bisschen mehr Italienisch können als Deutsch, also da müssen die Kindergärtnerinnen ja auch jonglieren mit den Sprachen.
Das war übrigens
geht gar nicht anders.
Absolut. Und das war übrigens auch meine Antwort auf auf die Diskussion und gesagt, ja, den Kindern, wenn schon, da glaube ich, kann man am ehesten noch ein bisschen Zeit lassen. Die müssen schon, mein Sohn wird im Herbst eine Grundschulklasse besuchen mit 7 Einheimischen und 5 Migrantenkindern. Und da kann man durchaus für die Begegnung, für die Toleranz, für den Respekt, aber auch für das Wahrnehmen, da gibt es unterschiedliche Herkunftssprachen und ich mache Lust auf eine zweite Sprache, auch den Kindern ein bisschen Zeit geben. Die haben so in ihrem Leben wenig Zeit für Spielen und für Freiheit und da müssen wir sie nicht noch überhäufen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ein ideologisches Problem mit irgendwas habe. Mhm. Absolut nicht.
Ja, großes Thema, die mehrsprachige Schule, weil wir den Stillstand angesprochen haben und die Gesellschaft, die sich massiv verändert hat im Laufe der letzten 5, 7, 10 Jahre. Als Mitglied der Landesregierung haben Sie eine gewisse Macht. Wie oft sind Sie eigentlich ohnmächtig? Kann Politik überhaupt noch etwas bewirken in Zeiten wie diesen? Mit all diesen Ideologien, mit diesen Extremismen, mit dieser Diskussionskultur, die sich auch massiv verändert hat, wo man nur noch schwarz und weiß sieht, eben keine Graustufen zulässt. Was kann Politik heute überhaupt noch bewirken?
Sie kann sehr wohl. Ich glaube, dass er sich noch mehr darauf auch mir, so in meinem Hinterkopf ist immer so ein Prinzip drinnen, das hat einmal die noch amtierende Rektorin der Universität Innsbruck in einem Treffen ausgesprochen und gesagt, und das finde ich einen starken Satz, dass die Zeit der schweigenden Masse ist vorbei. Mhm. Und zwar, indem man gemeint hat, ja, die Verfassungswerte und so weiter und so fort, das ist eh alles gestiftet und 80% denkt schon so, macht euch keine Sorgen. Das glaube ich eben nicht mehr. Und deswegen, das sage ich jetzt deswegen, weil ich glaube, dass die Politik gerade deswegen hier Farbe bekennen muss, auch die Landesregierung, und auch sagen muss, wo geht es denn um substanzielle Dinge des Zusammenlebens, und da lassen wir nicht nur zu, dass dann die extremen Stimmen viel Raum bekommen und die Landesregierung ist einfach still, weil sie glaubt, das passt eh. Hier empfinde ich, dass die Politik mehr tun muss, auch Diskussionen und Impulse setzen, auch für gesellschaftliche Entwicklung. Ich glaube absolut nicht daran, dass die Politik dann einfach vorgibt und dann werden die Menschen schon folgen, das glaube ich nicht. Aber Impulse setzen, die muss man. Ansonsten darüber hinaus. Beispiel, indem man, um es konkret zu machen, für mich ist zum Teil himmelschreiend, dass ich das Gefühl habe, mit dem letzten Zeitzeugen von Kriegen in diesem Land, die es nicht mehr gibt, werden die Leute so scheinbar fahrlässig, dass man sich auch vorstellen könnte, dass sich Geschichte auch wieder wiederholt und dass man einfach in einer Härte und Aggressivität aufeinander zugeht, die am Ende des Tages ja einen Konflikt und in vielem Schlimmen auch enden kann. Und hier muss man einfach dann dagegen steuern und sagen, Achtung, da dürfen wir nicht eine gesellschaftliche Entwicklung laufen lassen, sondern müssen darauf achten, dass man sich schon bewusst ist, gerade dieses Land Südtirol, was hat es erleben müssen und was darf sich nie wieder wiederholen. Also einfach auch Härte aus gewissen Diskussionen herauszunehmen mit Impulsen, mit Initiativen. Darüber hinaus muss man aber schon sagen, man ist bei gewissen Entwicklungen, wo man sagt, jetzt bräuchte es große, mutige Entscheidungen, schon ohnmächtig. Das glaube ich schon. Ich habe vor einigen Monaten mit einer Regierungskollegin mal gemeint, ja, in diesen Zeiten kann man so gut wie gar nichts mehr entscheiden. Es gibt nichts, wo es nicht sofort den unmittelbaren großen Aufschrei, auch medial, gibt. Mhm. Und jeder Aufschrei, wenn auch einer auch im Hintergrund vielleicht nur 5% zum Ausdruck bringt von vielleicht einer Gruppe, die so denkt, bekommt auch massive Bühne dazu. Das macht alles viel, 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 viel schwieriger im Entscheiden und dazu kommt auch noch die administrative Schwierigkeit.
Aber muss man das nicht auch in Kauf nehmen als Politiker, dass es Aufschrei gibt, dass man sich nicht beliebt macht mit gewissen Entscheidungen, dass man sagt, okay, ich stehe zu meiner Entscheidung, weil ich glaube, die ist zukunftsfähig, die ist richtungsweisend für unser Land, die ist wichtig, auch wenn jetzt vielleicht einige Prozent, die besonders laut sind, das Gegenteil meinen. Muss man das nicht aushalten?
Das muss man aushalten und noch einmal, ich bin der Letzte, der sagt, Politik wäre nur ein Wohlfühlprogramm. Ich erlebe aber, dass eben im Vergleich, in diesem 10-Jahres-Vergleich, in dem ich halt einfach einen Vergleich anstellen kann, dass die Bereitschaft zu Kompromissen und sich hinzusetzen an den Tisch auch die unterschiedlichen Positionen massiv abgenommen hat. Massiv abgenommen hat. Also auch die Bereitschaft zu sagen, jetzt entscheiden wir zwischen eben schwarz und weiß, jetzt in einem anderen Sinne grau, dann wird es im Zweifelsfall gesagt, das ist jetzt ein fauler Kompromiss gewesen.
Die Bereitschaft, aber Politik ist doch Kompromisse schließen.
Ja, eben, aber Alexander Van der Bellen, den ich sehr bewundere, hat einmal gemeint, man müsste die Qualität des Kompromisses wieder in den Mittelpunkt stellen und auch sagen, der Kompromiss ist etwas Wunderbares. Im Zweifelsfalle heißt es immer der faule Kompromiss, nicht der schöne Kompromiss oder der gute Kompromiss, sondern wenn schon der faule, weil die zwei Extrempositionen die sich, vielleicht hat es damit zu tun, dass sie sich nicht mehr zueinander hinbewegen wollen, dass es politische Gruppierungen gibt, die in dieses Horn auch blasen und sagen, wir müssen so hart wie möglich sein und da müssen die Wirtschaft, die Senioren und alle so laut wie möglich sein. Und ich sage es jetzt bewusst, zwei ganz unterschiedliche Gruppierungen, aber ich erlebe das in jeder Gruppierung, man einfach sagt, nein, wir dürfen jetzt nicht mehr wieder einen Kompromiss nimmer nachgeben. Genau. Also umso länger wir härter bleiben, dann wird es schon werden. Aber das ist Schaden,
da
gesellschaftlich.
Kommt man natürlich nicht weiter.
Der Mann kommt nicht weiter, nein.
Und wenn man nicht mehr weiterkommt in der Politik?
Ja, eben, das ist das, die große Gefahr, dass wir in einer Zeit dann sind, in der man im Moment einfach mal einen Status quo versucht, eben weiterzuführen, der in Südtirol ja Gott sei Dank nicht ganz schlecht ist. Also das müssen wir schon auch einmal sagen, bei all den Mängeln, die es auch geben kann. Aber ich glaube, jeder, der einmal außerhalb von Südtirol war, und ich wünsche, dass es viele waren, die merken, dass wir doch einen Status quo haben, der verhältnismäßig gut ist, bei all den Defiziten und Mängeln, die es auch gibt. Also ich will ja nichts unter den Tisch kehren. Aber das ist dann die Gefahr, dass man irgendwann sagt, da müssen wir halt schauen, dass wir den Status quo gut verwalten. Und das wäre ein Problem, weil ich glaube, gerade jetzt müsste die Politik in diesen Zeiten imstande sein, und das sage ich jetzt nicht, indem ich auf einen anderen zeige, sondern selbstkritisch, gewisse Entscheidungen zu treffen. Aber Koalitionen werden vielfältiger. Wir hatten noch nie so eine breite Koalition wie jetzt.
Wird nicht das letzte Mal sein.
Ja, wird sicher nicht das letzte Mal sein. Schauen Sie alle anderen Gebiete an. Das ist nicht nur Südtirol allein. Das ist, schauen Sie nach Frankreich, nach Österreich, nach Deutschland.
Wie ist das so in dieser Fünferkoalition? Hat man sich gut eingerichtet?
Vielleicht kann man es so sagen, man arbeitet zum Teil nebeneinander. Ich muss schon sagen, man tritt sich schon manches Mal auf die Füße, aber dann versucht man gewisse Diskussionen dann einfach wieder abzuschließen. Also das hat man zu Beginn gesagt, aber es ist nach wie vor so, eine Koalition ist keine Liebesheirat. Das ist es auch nicht.
Es sollte ein gutes Team sein.
Es sollte ein gutes Team sein, ja. Ich merke aber jetzt zur Hälfte der Amtszeit schon, dass einige dann schon wieder im Hinterkopf haben, was ist mit den nächsten Landtagswahlen, und jetzt muss ich wieder akzentuierter meine Kernklientel ansprechen.
Aber empfinden Sie diese Landesregierung als Team?
Als Landesregierung, muss ich sagen, arbeitet sie, ich sage es einmal, zwischenmenschlich. Ich könnte da Einschätzungen geben in den drei Amtszeiten. Zwar nicht schlecht, aber die Reibungen haben zugenommen.
Warum?
Eben, weil einige vielleicht auch sich im Dauerwahlkampf befinden. Und einfach glauben, jetzt muss man noch einmal zugespitzter auf die eigene Klientel zugehen und dann schon deutlich machen, 2,5 Jahren, nein, ich habe meine ursprüngliche kritische Haltung nicht verloren und ich lasse mich nicht von der SVP einsuppen oder was weiß ich was.
Aber schwierig. Macht man als Landesregierung sowas wie Teambuilding? Also wo man...
Ich habe so viele Teambuildingsinitiativen in der Landesregierung, aber auch in der SVP-Fraktion in den letzten 12 Jahren erlebt.
Echt?
Ich glaube, dass man vielleicht das sich auch nicht überziehen sollte, denn man kann auch wirklich wahrnehmen, man ist unterschiedlich. Man muss nur professionell sein.
Allerdings, ja.
Ja, und ich glaube, Teambuilding, ich habe Initiativen erlebt, so in etwa, wo man sich in den Klettergarten geht oder in den Hochseilgarten geht und so weiter. Ich halte ganz wenig davon.
Ist man als Landesregierung in den Klettergarten gegangen?
Nein, als Landesregierung nicht, aber man hat schon in den Hochseilgarten geht und Vertrauen zueinander schafft, das bringt alles nichts. Das kann man vielleicht in einem Betrieb machen, wo man ein einziges, oder was auch immer, dort ist es auch schon schwierig, aber...
Würden Sie sich vom Herrn Galateo sichern lassen im Klettergarten?
Nicht zwingend, nein.
Aber jetzt im Ernst, wenn ich neugierig sein darf, war mal die Partei im Klettergarten oder haben Sie das jetzt nur symbolhaft gesagt?
In der Fraktion kann ich mich erinnern, in der vorletzten Amtszeit hat man verschiedene Initiativen versucht. Jetzt ist vielleicht das ein bisschen überspitzt gesagt, im Hochsaalgarten war verschiedene Initiativen, auch des Teambuildings. Wie gesagt, also ich bin inzwischen doch so abgebrüht, einfach zu sagen, das Schönste wäre professionell und nicht überzogen, emotional und schon gar nicht, was ich am wenigsten in der Politik mag, das ständige Beleidigtsein. Mhm. Also das, man schaut
das hat
so wenig
aber zugenommen.
Auf, das hat auch zugenommen. Also man schaut so wenig auf mich und immer auf mich und so weiter. Ich glaube, man ist nicht gewählt, um seinen Charakter in den Vordergrund zu stellen.
Aber warum hat das zugenommen? Also ich habe auch diesen Eindruck, so im Umgang mit Politikerinnen, Politikern und im Gespräch über verschiedenste Themen, dass man sehr schnell immer auf diese persönliche Ebene kommt, aber nicht wirklich zur Sache. Man spricht zur Sache, aber fühlt sich dann persönlich bedrängt. Warum?
Also es gibt zwei Möglichkeiten.
Hat das mit den Charakteren zu tun? Oder?
Mit dem Charakter. Aber meines Erachtens gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich mit diesem Argument vieles überdecken oder überdünchen, auch inhaltlich. Und auf der anderen Seite, ja, es ist wahrscheinlich das noch mehr. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch irgendwo das Gefühl, dass man einfach als Person falsch dargestellt wird. Das habe ich schon auch oft erlebt, aber ich bin nicht beleidigt deswegen. Mein Gott, das muss man
Wann
halt
waren Sie das letzte Mal beleidigt in der
beleidigt?
Politik?
Nein, ich kann mich selten erinnern, beleidigt gewesen zu sein. Na, richtig beleidigt gewesen
Sind Sie dann
zu
eher
sein.
Erzürnt?
Ja, vielleicht, dann ärgert mich einmal etwas und dann entwickle ich aber schnell den Ansporn zu sagen, dann muss ich mich halt meine Position anders vertreten oder mehr dafür kämpfen, aber beleidigt sein ist in der Politik kein guter Ratschlag.
Kommt man in der Sache nicht weiter. Ganz zu Beginn, als ich Sie vorgestellt habe, habe ich gemeint, ja, vielleicht für jene, die Sie noch nicht so gut kennen. Man hat ja oft, so geht es mir auch vor allem auch in der Politik oder mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, den Eindruck, ja, man weiß ja, wie die ticken, man weiß ja, wie die so sind, was eigentlich ein Trugschluss ist. Man
Absolut.
Kennt jemanden nicht wirklich
Absolut.
So. Und man darf sich das eigentlich auch nicht anmaßen. Wer sind Sie, wenn niemand zuschaut?
Also zuallererst, so als kleine Anekdote von diesen 12 Jahren darf ich erzählen, dass Menschen zu mir oft meinen, wenn sie mich dann in Fleisch und Blut treffen, ah, du bist echt viel netter, als du erscheinst. Und dann muss ich oft lachen und sage, dann habt ihr oft zu meinen Mitarbeitern gesagt, ja, wie erscheine ich denn, Bitchen? Also weil Leute sagen, bist eigentlich recht viel sympathischer, auch zwischenmenschlich, als manches Mal vielleicht professionell oder mit einer, man sagt mir auch oft, ja, du kannst gut reden und hast eine geschniegelte Rhetorik, dass man manches Mal einen gewissen Eindruck vermittelt.
Welchen Eindruck haben die Menschen von Ihnen eben, der eben nicht stimmt?
Ja, vielleicht abgehobener als ich bin, weil ich glaube nicht abgehoben zu sein. Echt nicht. Echt nicht abgehoben zu sein. Noch einmal, ich habe das immer so verstanden, dass ein gewisser Auftrag auf Zeit, dass ein Privileg auch, politisch arbeiten zu dürfen. Und ich hätte jetzt ganz nüchtern gesagt, auch wenn ich es nicht tun werde, aber wenn ich es überspitzen darf, auch überhaupt kein Problem, morgen an die Supermarktkasse zu sitzen. Das habe ich zweimal im Sommerjob getan, das hat mir unglaublich gut gefallen übrigens. Also da hätte ich überhaupt kein... Warum? Warum auch?
In welcher Supermarktkasse?
Ich war in der Eurospar in Milland in Brixen, zwei Sommer lang als Sommerjob und das war ein tolles Erlebnis.
Warum war das toll?
Es war so eine nette Gemeinschaft. Ich treffe auch heute noch die Verkäuferin, die winken mir von der Ferne zu. Man lernt so Menschen an der Kasse kennen. Ich beobachte unglaublich gern Menschen. Ich sage oft zu meiner Frau, ich könnte mich mit einem Stuhl irgendwo hinsetzen und Menschen zuschauen, weil ich einfach interessant finde, wie Charaktere sind, wie sie sich verhalten und so weiter. Also da lernt man an einer Supermarktkasse viel, viel mehr, als man glauben würde.
Was haben Sie gelernt?
Wie auch so irgendwo, wie soll ich sagen, so Beziehungsgeflechte sensibel sind bis an der Supermarktkasse zwischen Kindern und ihren Eltern. Aber auch von denjenigen, die an die Kasse kommen und dann geht der Bankomat nicht mehr, weil es Ende des Monats ist. Oder also da ist, man lernt da viel, viel mehr, als man glauben möchte.
Was haben Sie denn sonst, welche Sommerjobs so gemacht, weil wir schon im Sommer zu Beginn des Sommers
sind? Das ist schon bekannt wahrscheinlich. Echt? Ich war zweimal in einer Bezirksredaktion der Dolomiten.
Okay.
Ich habe deswegen gelacht, weil das ist oft so zitiert worden, das ist der Dolomiten-Mitarbeiter, mein Gott. Mir hat Journalismus immer schon gefallen, auch schon in der Mittelschule. Und ich hätte mir auch einmal eine Zeit vorstellen können, Journalist zu werden. Und dann habe ich mich mal irgendwann beworben. Bei der Dolomiten war dann in der Bezirksredaktion Bozen-Umgebung Überetsch-Unterland.
Okay.
Das hat mir dann so gut gefallen. Irgendwann hat man dann entschieden, da kann der Praktikant ja die Seite auch alleine schreiben im Sommer. Tolles Erlebnis. Ich habe war dann schon
dann
damals
in Urlaub, da darf der Praktikant rein.
Ja, genau. Und ich war schon damals in der jungen Generation, nicht noch Landesjugendreferent, aber ich durfte dann als kleiner JG-Funktionär den Bürgermeister interviewen und also war eine nette Erfahrung. Ich habe das gemacht und ich habe dann vor diesen Erfahrungen ganz viel. Wir haben ja eine Privatzimmervermietung zu Hause gehabt und habe da ganz viel meiner Mutter geholfen, geputzt und Staub gesaugt und alles Mögliche.
Wie schaffen Sie denn, weil Sie Familie ansprechen, wie schaffen Sie Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Sie haben einen Vollzeitjob, also meines Wissens arbeiten Sie nicht in Teilzeit,
Nein.
um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, zwei kleine Kinder, Ehefrau, man hat ja sonst noch soziales Netz, wie schaffen Sie das?
Schwierig, ganz schwierig. Die größte Herausforderung ist wirklich, Familie und Politik zusammenzubringen. Ich muss mir häufig einfach private Termine eintragen, und dann wirklich sagen, da kann jetzt der Zug drüber fahren, mhm. da bin ich zu Hause.
Schaffen Sie das?
Das schaffe ich meistens, ja, nicht immer. Mhm. Ich muss sagen, wir Männer gestehen uns immer noch viel zu, denn es gibt kein 50-50-Verhältnis in diesem Land. Meine Frau übernimmt noch ganz, ich bin dankbar dafür, dass sie auch wirklich sehr gerne, auch dann zwischendurch, sie sagt, es ist ihr einfach wichtig, dafür bin ich enorm dankbar, bei den Kindern zu sein, auch zwischendrinnen. Und sie hätte das Recht, aber auch ganz was anderes zu tun, selbstverständlich. Das ist wirklich sehr herausfordernd und ich glaube, das geht aber nicht nur mir, sondern es geht ganz vielen Männern auch so. Die Männer sind oft sehr zerrissen. Mhm. Die haben zwischen dem Anspruch, ja, ich muss sozusagen dann schauen, ordentlich zu arbeiten und ein gutes Gehalt nach Hause zu bringen, aber doch ein guter Vater zu sein und doch ein bisschen nicht mehr nur, weil es ist eine andere Generation, die meine, als die meines Vaters beispielsweise, mehr im Haushalt zu tun und dort auch zu helfen. Frauen haben eine ungeheure große Leistung, die sie hinlegen, auch familiär, aber auch Männer sind sehr häufig, erlebe ich auch in meiner Altersgruppe, zerrissen zwischen diesen Ansprüchen. Also alles perfekt doch hinkriegen zu wollen und ja.
Sie haben den Ehrgeiz auch hier überall in allen Bereichen da entsprechend
ja, mir
das
tut
gut
es,
zu machen. Und,
mir tut es persönlich einfach weh, wenn ich merke, dass ich durch meine wenige Anwesenheit zu Hause Kinder vom emotional, ich will nicht sagen distanzieren, aber emotional ein Stück, das erlebt jeder. Das ist einfach so, wer stärker noch da ist. Natürlich muss, denke ich mir dann oft, einfach die Zeit, wo ich da bin, die muss ich halt einfach intensiver noch erleben mit meinen Kindern. Aber das lässt mich nicht kalt, das ist mir nicht egal, ob sie eh schon gewohnt sind, dass der Papi nicht da ist. Mhm. Also da tue ich mich ganz schwer damit, gebe ich zu. Das ist für mich ein großes Thema, ja.
Und wenn Sie zu Hause sind, sind Sie wirklich zu Hause?
Ich versuch's.
Oder
also,
mit dem Kopf?
Also mit dem Kopf gelingt es mir einigermaßen gut. Ich versuche ja wirklich, das Handy hinzulegen und umzudrehen und dann zu sagen...
lautlos?
Also, lautlos habe ich sowieso, generell. Aber ich versuche es da wirklich umzudrehen und zu sagen, jetzt bin ich mal daheim und jetzt versuche ich wirklich... Aber gelingt nicht immer. Meine Frau mahnt mich dann schon oft und sagt, jetzt muss ich schon ein bisschen... Aber man ist ja irgendwann auch einmal müde und das ist auch nicht ganz so einfach.
Ja, es ist nicht einfach.
Ja, es ist nicht einfach. Aber es geht vielen, vielen Vätern und Männern in diesem Land so, nicht nur. Mir.
Was würden Sie sagen, worauf verschwenden Sie auch zu viel Zeit? Zeit ist ein kostbares Gut und gerade wenn es Familie, Beruf geht, ist Zeitmanagement auch oft eine große Herausforderung und trotzdem ja, versucht man immer noch irgendwo Zeit herauszuholen. Worauf verschwenden Sie?
Sicher auf digitalen Geräten. Ganz, ganz sicher, weil ich bin insofern auch interessiert, dass ich ja gerne ein bisschen mitbekomme, was läuft. Und wenn ich mir allein denke, auf wie vielen Plattformen man mich inzwischen kontaktieren kann, dann gibt es E-Mail und da habe ich ja nicht nur eine E-Mail-Adresse, sondern mindestens 3 oder 4. Dann gibt es Instagram, dann gibt es Facebook, dann gibt es alle die Plattformen, wo man kontaktieren kann und dann kommt was herein und da verwendet man viel zu viel Zeit damit. Aber auch so irgendwo schon, wir sind ja auch in der Situation, dass viele dann sagen, ja, hast du noch alle noch nicht gelesen und die haben nicht viel Zeit und erwarten eine schnelle Antwort und viel zu viel Zeit auf diesen Geräten, viel zu viel Zeit.
Aber managen Sie das all selbst? Sie haben ja auch ein Team.
Ich habe ein Team natürlich schon. Das zwar oft sagt, ich greife zu viel dann ein in gewisse Dinge, man soll es dem Team überlassen, aber logisch, mein Team hat auch ein Recht auf Privatleben und Samstag, Sonntag ist es halt so, dass mein Team zwar ein Teil davon auch zugreift, aber ich es nie erwarten würde, denn jetzt ganz nüchtern betrachtet, muss man es einfach so sagen, das sind Mitarbeiter, die auch weniger bezahlt bekommen und die erst recht ein Recht haben. Ich bekomme sehr angemessen bezahlt und deswegen erwarte ich von, das ist wieder der Ehrgeiz, da erwarte ich von mir was anderes, dass ich da nicht jemanden, der am Freitag am Abend schreibt, dann bis Montag in der Früh auf eine Antwort warten lasse.
Sie setzen da hohe Ansprüche an sich selbst.
Ja, schon, weil ich mir einfach denke, der Steuerzahler zahlt mich gut und ich soll das sauber machen.
Weil ich davor gefragt habe, Kontrolle oder Vertrauen, haben Sie Vertrauen gesagt. Aber ein bisschen Kontrolle, glaube ich, ist Ihnen schon auch wichtig.
Ja, aber ich habe es bewusst Vertrauen gesagt, da habe ich kurz nachgedacht, weil wir in einer dermaßen eklatanten Misstrauensgesellschaft inzwischen sind. Und in diesem Staat Italien, das meine ich jetzt nicht herablassend auf Italien, das nicht, aber der Ansatz ist sehr häufig so, den negativen Einzelfall zur Allgemeinheit zu erklären. Und das ist dann noch mehr Misstrauensgesellschaft und wir bräuchten einfach eigentlich viel, viel mehr eine Vertrauensgesellschaft. Deswegen habe ich Vertrauen gesagt, weil mir eine Vertrauensgesellschaft wichtig wäre, die es im Moment ganz schwerlich gibt.
Wie sind Sie aufgewachsen, Herr Achammer? Ich frage das auch immer bewusst gerne in diesem Format, weil Eins ist, man steckt in der politischen Arbeit drinnen, jeder kennt sie irgendwo oder glaubt sie zu kennen als Politiker, aber da steckt ja sehr viel mehr dahinter auch. Der ganze Werdegang, der ganze, was einen geprägt hat und vielleicht, warum man auch da gelandet ist, wo man heute ist. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen in Ihre Kindheit. Wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie geprägt? Oder vielleicht auch nicht geprägt? Gibt ja auch manche, die Kindheit zur Seite legen und sagen, so, das war mal, interessiert mich nicht mehr.
Nein, nein, die eigene Herkunft ist enorm wichtig. Ich bin aufgewachsen als Nachzügler, als drittes Kind in meinem Gasthaus. Meine Eltern haben, bis ich in die erste Klasse Grundschule gegangen bin, das Gasthaus geführt. Das sind schöne Erinnerungen, auch an diese ersten Jahre. Das ist viel Leute, so eine Gemeinschaft, die recht spannend war, viel Gäste. Man hat immer gesagt, ja, die können ein bisschen Sprachen sprechen, weil sie halt einfach viel Umgang mit Italienern gehabt haben und so weiter.
Und Ihre Mutter ist Ladinerin?
Meine Mama ist Ladinerin.
Hat aber nicht Ladinisch mit Ihnen geredet?
Nein, das war noch eine, ich bedauere das oft, das war wahrscheinlich noch eine Zeit, als die ladinische Sprachgruppe außerhalb von Ladinien nicht die Emanzipation, sie sagt oft, sie ist oft als die Krautwalsche bezeichnet worden, herablassend im Fintel. Und das, inzwischen ist Gott sei Dank die selbstverständlich der ladinischen Sprachgruppe ganz ein anderes. Also ich bedauere das oft, ich rede so ein halbes Ladinisch, verstehe alles, aber rede so wirklich nur ein halbes.
Sie verstehen alles?
Ich verstehe komplett alles, ja, absolut. Cool. Also manches Mal scherze ich mit meinen Kollegen Alfreider und da reden wir ein bisschen Ladinisch am Rande der Landesregierung oder war jetzt bei einer Diskussionsrunde zu den Lingue Madre eingeladen, muss ich sagen, eigentlich die Lingua Madre, die meiner Mama ist wirklich Ladinisch. Aber ich würde brutal gerne Ladinisch sprechen können, ganz. Also,
Sie können immer noch mit ihr anfangen.
Ich muss sagen, ich nehme auch viel zu wenig Zeit. Jetzt fokussiere ich sehr auf meine Kinder, auf meine Familie, auf meine Frau und nehme mir viel zu wenig Zeit auch für meine Eltern. Aber einfach.
Aber Ihre Mutter kann es schon noch, oder?
Ja, logisch, ja, natürlich, das verlernt man nicht. Und war dann, jetzt leben meine Oma und mein Opa nicht mehr, waren oft dann eben auf Besuch und im Zweifelsfalle haben die dann sogar Italienisch mit einem gesprochen. Deutsch konnten sie nicht so gut. Das hat einfach damit zu tun, dass man eher dem Italienischen näher war wahrscheinlich eher. Und dann hat man im Zweifelsfall sogar Italienisch mit den Enkelkindern gesprochen.
Interessant, ja.
Heute ist es zu bewundern, dass viele mit ladinischer Herkunft wirklich Ladinisch dann Gott sei Dank auch sprechen von früh an. Und das ist auch richtig so. Ich meine, das ist eine wunderschöne Sprache.
Das heißt, bis zur ersten Klasse Grundschule, Gasthaus?
Genau.
Ich dachte länger.
Nein, nur bis zur ersten Klasse. Ich weiß noch, die ersten Hausaufgaben habe ich noch im Gasthaus gemacht. Irgendwann war das für meine Eltern schon eine große Belastung auch, weil mein Vater war ja nicht hauptberuflich im Gasthaus, meine Mama schon. Leider ist meine Oma dann parallel erkrankt und auch verstorben und dann hat man irgendwann beschlossen, na, das schaffen wir nicht mehr als Familie, dann wird man das Gasthaus weitergeben, verpachten. Meine Mama sagt dann immer, dann hatte ich zumindest noch diesen 6-Jährigen, auf den ich mich sehr dem ich mich sehr widmen konnte, weil die anderen 2 Kinder waren schon größer.
War das eigentlich gut? Wahrscheinlich waren sie noch zu jung, aber irgendwie so die Option oder diese Gasthauswelt, diese Tourismusbranche war dann aber auch nie so wirklich etwas, wo sie gesagt haben, würde mich reizen, oder?
Na, zwischendrin, es war schon ein bisschen, wie wahrscheinlich in jedem Gastbetrieb zu Hause, die Erwartungshaltung einer der Kinder wäre halt schön. Das ist so ein Traditionsgasthaus. Mein Bruder wollte das genauso mal machen, hat sich dann auch anders entschieden. Zwischendurch hatte ich dann plötzlich den Einfall in der Mittelschule, ich könnte auch Koch machen. War totaler Stumpfsinn natürlich.
Wieso?
Hätte nicht zu mir gepasst. Okay. Also, wenn es zu mir gepasst hätte, super. Aber zwischendurch vielleicht aus einem gewissen Maß an Glauben, das ist eine Verpflichtung zu Hause gegenüber, sollte ich es mal probieren. Wäre für mich aber kein guter Einfall gewesen. Also sicher nicht. Und dann war halt eben keines der 3 Kinder, das sich dann für das Gasthaus entschieden hat. Aber so laufen halt
Dinge. So ist oft auch im Unternehmen, jemand baut etwas auf. Aber ist ja gut, wenn es nicht zwingend irgendwie so verlangt wird von den Kindern, dann dass das weitergeführt wird. Das heißt eigentlich eine ruhige, schöne Kindheit.
Ja, schön. Wirklich eine ruhige. Ich war ein sehr, 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 sehr schüchternes Kind. Also ein sehr zurückhaltendes Kind. Ich sehe mich manches Mal in meinem Sohn wieder. Der ist aber deutlich aufgeweckter als ich. Also der traut sich schon deutlich mehr. Ich war immer auch sehr klein, bin erst spät größer geworden, sage ich jetzt einmal, gewachsen, auch körperlich gewachsen und war immer sehr schüchtern, sehr zurückhaltend in Kindergarten, Grundschule, Mittelschule. Der Knopf ist bei mir erst spät aufgegangen.
Irgendwann ist der Knopf aber auch. Warum und wie?
Keine Ahnung, kann ich jetzt selber nicht so recht sagen, aber irgendwann geht halt der Knopf entweder automatisch auf oder man muss lernen, halt einfach selbstständiger zu werden und sich selber zu entwickeln. am ehesten ist der Knopf fast erst dann zu Beginn der Oberschule aufgegangen. Und das war ja auch die Zeit, wo ich mich dann für ganz viel interessiert habe und dann irgendwann politisch. Aber viele sagen mir, die mich kennen von Kind an, unvorstellbar, weil man nicht gekannt hat, dass du dich so entwickelt hast.
Hat Ihnen die Politik da geholfen?
Ja, sicher.
Ich glaube, Sie waren ja, davor haben wir angesprochen, Gemeinderat.
Sicher.
Auch in der JG früh haben sich, ich weiß nicht, wie alt waren Sie da, war damals ein großes Thema, so die Umfahrung im Findl, ihrer Heimatgemeinde, wo Sie da schon sehr aktiv waren. Da
Unterschriften gesammelt haben, Oberschulzeit.
Ja. Also das macht man nicht, wenn man schüchtern ist.
Na. Ja, das Gefühl für Ungerechtigkeiten war bei mir immer sehr ausgeprägt. Ich kann mich gut erinnern, ich war dann Klassensprecher in der Oberschule und dann hat es eine Lehrperson gegeben, die hat gar nicht getan und dann habe ich an das Schulamt geschrieben. Das, übrigens, das ist auch immer so eine Anekdote an eine Führungskraft, die danach bei mir Führungskraft noch war. Und ich habe das Mail heute noch, muss darüber total lachen, habe dann ans Schulamt geschrieben, dass die Lehrperson gar nicht. Dann ist auch ein Inspektor aufmarschiert im Realgymnasium in Brixen tatsächlich. Und dann war es diese Zeit, wo ich begonnen habe.
Was ist denn passiert
mit dieser? Es hat dann eine Inspektion gegeben, die Schulführungskraft ist auch aktiv geworden, die Lehrperson ist dann nach dem Schuljahr aus verschiedenen, auch persönlich gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Aber das war wirklich eine fast Tyrannei, das muss ich aus heutiger Sicht sagen. Mhm. Also sehr, sehr autoritär geführte Klasse. Und das waren immer so kleine Erfolgsmomente. Vielleicht bin ich dadurch aus meiner Schüchternheit heraus und gewachsen. Und irgendwann ist dieser super Zufall, so eine junge Generationgruppe in Niederfindl gegründet worden. Und dann war plötzlich diese Umfahrungsdiskussion aktuell. Ich kann mich erinnern, dann habe ich erstmals die JG-Gruppe vorgestellt in einem vollen Saal vor Louis Durnwaller und war unglaublich nervös und aufgeregt und habe mir fast in die Hosen gemacht. Der Louis Durnwaller sagt, erzählt mir heute noch, er hat dann geflüstert zum Bürgermeister, zu dem zugeflüstert und hat da war ja noch ein Tageslichtprojektor, hat dann eine Folie verwendet am Tageslichtprojektor, um zu zeigen, was wir da alles tun würden.
Und der Louis also für jene, die das vielleicht nicht wissen, da ist das Gerät.
Das gibt es, ja, tatsächlich.
Gibt es das noch in Schulen?
Ich habe nie mehr eins gesehen.
Also das schiebt man so herein und da ist eine Glasplatte, man schaltet ein Licht und projiziert das irgendwie an die Wand.
Gut, okay. Aber jedenfalls, Louis hat dann mir erzählt, hat gesagt, schau, als ich dich damals kennengelernt habe, ich den Bürgermeister zugeflüstert, aus dem wert mal etwas. Hm. Und aber damals war ich enorm stolz drauf.
Etwas ist ja geboren.
Ja, etwas ist
etwas
schon.
Etwas wird meistens aus jemandem etwas. Haben Sie gewisse Eigenschaften? Die Schüchternheit haben Sie abgelegt, aber haben Sie gewisse Eigenschaften, die Sie seit Kindheit mitschleppen?
Ja, Harmoniebedürftigkeit. Mhm. Das ist auch etwas, was mir sehr häufig vorgeworfen wird. Viel zu harmoniebedürftig zu sein, bin ich. Ich reflektiere, weil ich glaube zumindest, dass ich über sich selber rede, ist nicht das meine, aber ein selbstkritischer Mensch zu sein und reflektiere oft über mich und denke mir oft, vielleicht gehe ich einfach Konflikten zu sehr aus dem Weg. Hat man mir ja auch als SVP-Obmann damals oft vorgeworfen, auch wenn danach viele Konflikte in der Partei da waren, vielleicht oft zu spät angesprochen. Harmoniebedürftigkeit ist so ein Thema. Ich habe immer die tollsten Teams in meinen Büros, sagen oft auch die Externen, da wirst du wirklich toll arbeiten, weil ich sehr darauf Wert lege, dass man gut miteinander auskommt. Aber Harmoniebedürftigkeit kann ja oft auch eine schöne Eigenschaft sein, aber nicht immer. Das habe ich mir mitgetragen, das ist manches Mal
auch ein Problem. Wenn Sie sagen, Sie gehen Konflikten aus dem Weg, wie tun Sie das? Einfach nicht drüber sprechen?
Ja, entweder nicht drüber sprechen, einen anderen Weg suchen oder manches Mal auch die eigene Position schnell nachgeben, Hauptsache es ist Ruhe.
Interessant ist, weil Sie sagen, als Parteiobmann hat man Ihnen vorgeworfen, viel zu ruhig, haut nie auf den Tisch und was weiß ich was alles. Aber irgendwie, wenn man es vergleicht mit der heutigen Zeit oder der heutigen Situation der Partei, wo es nach außen hin sehr viel ruhiger ist alles, bei Ihnen war doch immer irgendwie etwas los, hat man den Eindruck in der Partei. Also auch nach außen hin getragen mit Diskussionen und Debatten noch, trotz Harmoniebedürftigkeit.
Ja, stimmt.
Ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt oder vielleicht ist mein Eindruck auch ein bisschen
Nein, das höre ich schon auch, das höre ich schon auch.
Aber ist ja auch eine interessante Entwicklung der Partei seit ihrem Abgang.
Ja, es hat sicher viel damit auch zu tun, dass wir mal in einer wahlfreien Zeit sind. Da ist es automatisch ruhiger, das ist einfach so.
Das darf man nicht vergessen.
Ja, und zweitens, ich habe, jetzt ohne absolut nicht zu kritisieren, aber ich habe die Partei jede Woche einberufen und dann hat es halt immer auch Gelegenheiten gegeben.
Das gibt es jetzt nicht mehr.
Ein bisschen weniger, aber noch einmal, das ist die Entscheidung des Parteiobmannes und jeder hat seine... Aber dann hat es halt jede Woche Anlass für Diskussion gegeben Und ja.
Das stimmt, ja.
Ja, die hat es wirklich gegeben, jede Woche.
Die Journalistenmeute, die heraußen gewartet hat, ja, vor der Parteizentrale.
Ja, absolut, absolut, absolut.
Wir machen ein kurzes Zwischenspiel. Gerne. Einmal, bevor wir in die Schlussrunde kommen. Sie dürfen kurz antworten. Mhm. Sie dürfen aber auch eine längere, nicht so lange Ausführung oder Erklärung dazu machen. Also im Grunde müssen Sie den Satz vervollständigen.
So. Okay.
Das Tolle an den Sitzungen der Landesregierung ist?
Wenn man am Ende die eigenen Punkte umgesetzt hat.
Gut. Die erste Landeshauptfrau Südtirols heißt?
Gute Frage, aber ich würde mir eine Landeshauptfrau für Südtirol wünschen.
Aber Ihnen fällt kein Name ein?
Ich glaube, eine Rosemarie Barmer hätte durchaus Potenzial dazu, aber ich kann es heute noch nicht, es ist schwer zu sagen.
Politik ist schnelllebig.
Ist ganz das ist so schnelllebig und man muss manches Mal zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort sein, nicht nur die eigenen Fähigkeiten zählen, das ist ja auch manches Mal bedauerlich. Ich muss sagen, dass ich Rosemarie Barmer, mit der ich in der Partei oft zusammengestoßen bin vorher, sehr schätzen gelernt habe. Sie ist sehr trocken manches Mal, aber sie ist durchaus sehr empathisch und wir verstehen uns sehr gut. Sie hat aber einen unglaublich großen Arbeitseifer und Einsatz, das ist bewundernswert.
Am Koalitionspartner Fratelli d'Italia kritisiere ich?
Ja, gerade gewisse Zuspitzungen, die es um Dinge gibt, die für mich verfassungsrechtlich klar und geschützt sein sollten, an wesentlichen Freiheiten, also Zuspitzungen von der ideologische Zuspitzungen von Regenbogenfahne bis hin zu, das sind so unnötige Dinge.
Manchmal bin ich so richtig genervt von der SVP.
Also das hat sie schon fertig. Also, weil, wenn
ja,
sich...
Ja, die Begründung war schön.
Genervt von der SVP, aber nicht nur von der SVP, wenn sich Diskussionen zum 100. Male wiederholen.
Wann haben Sie das zuletzt erlebt?
Immer wieder, aber nicht nur in der SVP, sondern auch außerhalb.
Das heißt, gesellschaftspolitisch meine ich einfach. Aber wirklich, was jetzt an Ihrer Partei, da muss ja doch auch irgendwas geben. Wirklich parteispezifisch.
Boah, schwierig.
Sie sind ein Gewächs dieser Partei, Sie kennen sie in- und auswendig.
Ja, die kenne ich wirklich sehr gut, diese Partei. Die kenne ich wirklich sehr gut. Ja, irgendwo genervt bin ich manches Mal von diesen gespielten, wie soll ich sagen, intern gespielten Positionsrollen. Also von Leuten, die glauben, mehr Opposition sein zu müssen als die Opposition selber. Davon bin ich oft genervt.
Ich habe mich manchmal gefragt, wer kennt Sie eigentlich besser? Ihre Partei oder Ihre Familie?
Na, schon meine Familie.
Schon.
Wohl, absolut. Meine Partei kennt den Politiker Philipp Bachmeier, den Mensch wahrscheinlich nicht so gut.
Ja, glauben Sie.
Wahrscheinlich die Mitarbeiter in der Partei kennen den Menschen eher. Ich habe mit den Mitarbeitern in der SVP immer ganz ein enges Verhältnis gehabt. Ich kann mich erinnern, als ich als Landessekretär gehen musste, habe ich geweint. Ich habe geweint, im wahrsten Sinne des Wortes. Als ich dann ging als Obmann, haben die Mitarbeiter geweint.
Sie mussten ja nicht gehen.
Doch, als SVP-Sekretär schon. Damals schon, da hat Richard Deiner ja die Entscheidung getroffen, dem ich heute noch dankbar bin, dass er mir die Chance gegeben hat, das überhaupt zu machen, den Wechsel zu geben. Es war diese Konfliktzeit, wo es um die Kandidatur Kompatscher gegangen ist und so weiter, um nicht noch alles aufzuwärmen. Da musste ich gehen, ich habe geweint.
Weil Sie auch ein sehr emotionaler Mensch
sind. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich kann mich gut erinnern, ich habe mit Margaret Greif geweint, weil ich gesagt habe, am wichtigsten also sind die Mitarbeiter.
Chefsekretärin, kann man sagen.
Mit der ich immer noch sehr freundschaftlich verbunden bin. Das bin ich mit allen Mitarbeitern freundschaftlich verbunden.
Das größte Problem von Philipp Achammer ist?
Ja, er ist eine Harmoniebedürftigkeit. Konflikt manches Mal aus dem Weg zu gehen.
Und meine größte Begabung?
Andere würde sagen, meine Rhetorik.
Und Sie selbst sagen?
Ich hoffe, meine größte Begabung ist, nie die Empathiefähigkeit zu verlieren. Ich möchte empathisch sein, ich möchte spüren, wenn es jemandem schlecht geht. Und wenn man das verliert, dann soll man von der Politik gehen.
Dieser Moment meines Lebens hat mich am stärksten geprägt.
Wenn ich an einen jüngeren Moment denke, die Adoption meiner Tochter.
Das Schlimmste in der Politik ist?
Dünnhäutige Charaktere, beleidigte Charaktere und auch Selbstverliebte.
Mein Traumberuf als kleiner Junge war?
Oh, vieles, da hat es vieles gegeben. Einmal Archäologe, Journalist, Koch.
Ja, es ist eine Mischung aus allem.
Alle möglichen. Ja, ja, oder? Aber ich hatte das Interesse für Geschichte, für Journalismus.
Ja, eben.
Weniger aber für die Gastronomie. Ja, gut, sie für die anderen müssen, Sachen ist nach wie vor da.
Es müsste irgendwie jedes Mal ein neues Menü kredenzen.
So in etwa. Ja, ja.
Die größte Herausforderung unserer Zeit
ist, die Gesellschaft zusammenzuhalten.
Ich bin froh, nicht mehr Parteiobmann zu sein, weil
ich wieder nur an mich selbst denken darf.
Diese Person der politischen Minderheit würde ich gerne besser kennenlernen.
Ich kenne mehrere auch besser, aber es gibt mehrere der politischen Minderheit, die ich sehr schätze.
Und wo Sie sagen würden, auch mal einen gemütlichen Abend, wo man nicht nur über Politik quatscht, einfach mal.
Ja, durchaus, da gibt's durchaus mehrere. Ich schätze zum Beispiel eine Brigitte Fopper sehr, ich schätze einen Zehner Oberkofler sehr, ich schätze auch andere. Das muss jetzt kein Zufall sein oder nicht, dass es beide grüne Exponenten sind, aber ich finde, menschlich habe ich durchaus mit einigen einen Zugang gefunden.
Letzte Frage. Von dieser politischen Niederlage habe ich am meisten gelernt?
Vielleicht vom Stimmenverlust bei den letzten Landtagswahlen. Es ist nicht wirklich eine Niederlage, weil es ist immer noch ein schönes Ergebnis gewesen. Aber ich habe vieles an Zustimmung verloren. Ich habe davon schon gelernt.
Was?
Ja, erstens mal, ich war immer so auf einem Erfolgstrip bis dorthin. Und da muss man erst einmal mit einer persönlichen Niederlage oder einem Rückschritt umgehen lernen. Erstens, und ohne Ausreden und blöde Ausflüchte. Zweitens auch selbstkritisch zu werden und zu sagen, was habe ich effektiv falsch gemacht in den letzten Jahren? Und drittens, die Politik einzuschätzen als das, was sie wert ist und nicht mehr.
Und was haben Sie falsch gemacht aus Ihrer Sicht, wenn Sie etwas falsch gemacht haben? Und das
ja, ich bedauere viele Konflikte, die man so offen ausgetragen hat. Auch wenn mein Verhältnis besser war als manches Mal transportiert, das heutige Verhältnis, das ich mit Arno Kompatscher habe, ist wahrscheinlich so gut wie noch nie in den letzten 12 Jahren. Ich muss sagen...
Also heute sagen, ist es so gut wie noch nie.
Heute ist es so gut wie noch nie, weil ich gerade in dieser gesellschaftlich angespannten Zeit seine Haltung bei gewissen Themen sehr zu schätzen gelernt habe. Also mehr als noch, ich habe es ja nicht geschätzt, aber mehr zu schätzen gelernt habe als noch in der Vergangenheit.
Aber nochmal, was genau haben Sie gelernt? Weil Sie sagen, das war doch irgendwo eine Niederlage, an der Sie zu knabbern hatten. Und gelernt meine ich im Sinne von, wenn man etwas lernt, etwas einsieht, für sich einsieht, dann muss es ja auch irgendwie unmittelbar oder auch nicht unmittelbar, längerfristig Konsequenzen im eigenen Tun haben. Wo man sagt, ja, habe ich gelernt, das mache ich jetzt anders.
Ja, zum Beispiel nicht immer nur alles anzukündigen, weniger zu reden, was mir manches Mal nicht so leicht gelingt. Ich bin eben nicht der, wenn man ja sagen oft Leute, ja, lehn halt das Interview ab. Ich rede im Zweifelsfall eher. Warum soll ich es auch als nicht als meine Verpflichtung erkennen, dass ich erklären soll? Aber ich erkenne durchaus auch Fehler an, gewisse Dinge, die mir gelungen sind und manche nicht, oft noch größer angekündigt zu haben, als umgesetzt zu haben. Das ist ein Fehler von mir. Also, aber ich habe alles ernst genommen. Also es ist nicht so, dass ich es nur einmal gesagt habe und dann war es mir nicht wichtig, aber es gelingt eben nicht alles immer.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wenn Sie etwas sagen, auf das viele warten vielleicht.
Ja.
Ich spreche jetzt zum Beispiel, fällt mir nur spontan ein, einheitliche Bildungszeiten, wo viele sagen, das wäre doch irgendwie in diese Richtung, was. Und dann sind die Hoffnungen groß.
Groß, absolut.
Und natürlich, warten ist schwierig in Zeiten wie diesen und dann kommt vieles zusammen. Und dann hört man nichts, dann passiert nichts, unter Anführungszeichen. Was war das jetzt?
Wahrscheinlich wäre es, es ist...
Kleines Beispiel.
Gerade bei diesem Thema habe ich mir selbstkritisch oft die Frage gestellt, da habe ich Fehler gemacht. Das möchte ich mir behalten, auch wenn andere sagen, das soll ich nicht tun. Ich bin dann vor die Schulführungskräfte hin und habe mich entschuldigt für ein Vorpreschen, das unabgestimmt war. Ich habe auch kein Problem, mich zu entschuldigen bei jemandem. Das möchte ich mir auch bewahren. Warum soll sich ein Politiker, weil er dann Schwäche zeigt, das ist so eine stumpfsinnige Sache, nicht entschuldigen können? Ich finde Politiker ganz toll, die auch einmal Entschuldigung sagen können.
Und einen Fehler eingestehen können.
Ja, aber jeder von uns macht Fehler.
Wie schaut es denn jetzt aus mit diesen einheitlichen Bildungszeiten?
Ich hoffe immer noch, dass sie, auch wenn sie ist so, kann man diskutieren, wie viel man will. Es ist autonome Entscheidung der Schule selber, laut Gesetz, laut Staatsgesetz schon. Ich hoffe, dass jedoch kommen, schrittweise. Jetzt ist die ganze Diskussion mit sehr aufgeheizter Stimmung da gewesen, aber ich erlebe es ja selber jetzt. Ich habe in Kürze ein Schulkind und ein Kindergartenkind, wie wichtig abgestimmte Zeiten wären, um Vereinbarkeit zu mögen. Und wir müssen einfach auf die Familien schauen, weil irgendwann haben wir keine Kinder mehr.
Es gibt ja Pilotprojekte, oder? Wie laufen die? Oder
die laufen prinzipiell gut. Wir haben ja inzwischen an ein paar Kritikpunkten oder Faktoren weitergearbeitet, zum Beispiel an die 5-Tages-Mensa, dass wir da Gemeinden fördern, die an 5 Tagen wirklich Mensa oder Küchen- oder Mittagstisch anbieten. Wir haben gearbeitet an den Kritikpunkten, die uns entgegengebracht worden sind bei diesen Themen. Ich hoffe immer noch, dass sie kommen werden, weil ich glaube, dass es einfach ein bisschen Stress den Familien nehmen würde, dass es auch den Kindern von der Planbarkeit nicht schlecht tun würde. Und viele Schulen haben dann geantwortet auf meinen Vorschlag hin. Wir haben mit unseren Eltern schon gesprochen, die sind alle sehr glücklich und zufrieden. Ich glaube, dass man auf Dauer wirklich schon hinschauen muss. Man muss nicht alles auf Zuruf machen, auch was Familien sagen. Aber wir müssen schon drauf schauen, dass man Arbeit und Familie verbinden kann, denn es ist ja wirklich tragisch, dass viele einfach dann entscheiden, keine Kinder zu haben oder weniger Kinder zu haben, weil sie sagen, ich schaffe das sonst nicht.
Das ist allerdings so, ja. Das verstehe ich immer wieder, ja, dass das mit ein Grund ist.
Es gibt mehrere Gründe. Es gibt auch, das, was ich auch genauso kritisiere, ist auch von vielen die Haltung, ich will von meiner individuellen Freiheit gar nichts hergeben, auch wenn ich ein Kind habe. Man gibt viel her, aber gleichzeitig müssen wir Familien schon unterstützen.
Sie sind seit über 10 Jahren Bildungslandesrat. Wenn Sie heute auf dieses Schulsystem schauen, Bildungssystem, Sie kennen das ja auch in- und auswendig mittlerweile, die Protagonisten vielfach. Was läuft schlecht?
Schlecht. Also ich würde sagen, es ist schwer zu sagen, weil ich sehe immer im Zweifelsfalle das Positive und ich erlebe so viel Einsatz und so viel, und das ist nicht nur, weil ich jetzt das sagen muss, ich erlebe wirklich sehr, sehr viel Einsatz und sehr viel Bemühen. Eher würde ich als im Gesamtkontext sagen, schlecht läuft, dass der Schule immer mehr aufgebürdet wird. Das ist ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem.
Von wem?
Von der Gesellschaft und auch von einzelnen Familien. Das heißt, die Schule muss jetzt Aufgaben nachkommen, also hat eine Vielfalt an Herausforderungen sozialer, familiärer, kultureller, auch mentaler, von der mentalen Gesundheit her an Situationen, wo Schule sehr stark zu einem Heim geworden, Heim unter Anführungszeichen zu Hause geworden ist und sich nicht in Gleichgültigkeit verlieren sollte, weil wenn eine Lehrperson sich dann den 25 Charakteren innerhalb der Klasse annimmt und auch sieht, wo fehlt es, dann ist enorm viel zu tun. Also das läuft wirklich schlecht, diese Tendenz. Wir laden das einmal auch noch ab. Ich war jetzt in einer Grundschule vor kurzem, die gesagt hat, wir müssen jetzt Kindern der ersten Klasse Grundschule viel, viel mehr Sozialtraining vermitteln. Die sind in der Gruppe nicht mehr gewöhnt, umzugehen. Also es sind so Dinge, wo ich sagen würde, ja, Spelle, da habe ich eben Bedenken, ob Kinder noch gesund aufwachsen oder ob sie viel zu viel verplant sind und dann heißt noch in digitalen Geräten, aber sie haben gewisse natürliche Erfahrungen nicht mehr und das läuft falsch.
Aber da kommt doch wieder so viel zusammen, wo man sich doch, denke ich mir, als Bildungslandesrat frage ich, boah, was mache ich da? So, was kann ich da überhaupt noch machen? Und da spreche ich die Ohnmacht an, die ich davor angesprochen habe. Was ist im Rahmen meiner Möglichkeiten, damit ich dieses Bildungssystem, nicht sie allein, nicht die Politik allein, Politik allein kann vieles nicht mehr allein machen, aber was kann ich da tun, damit die irgendwie zukunftsfit oder in die richtigen Weichen stellen für die Zukunft? Ich stelle mir das manchmal, das muss doch, da kommt man einen Knoten im Kopf, wenn man
Frage... Das ist wirklich so, das, was mich am meisten im Moment beschäftigt, sind Bildungsungerechtigkeiten, also Bildungsungleichheiten, besser gesagt. Das meine ich mit Empathie, das lässt mich nicht kalt. Wenn ich Kinder sehe, wo ich wirklich merke, die starten mit einem riesigen Nachteil ins Leben oder in ihre Bildungskarriere, weil es eine sozial prekäre Situation ist oder weil die Familie ein Kind auch allein lässt, auch das gibt es immer mehr. Da könnten mir die Tränen kommen, diese Kinder anzuschauen, weil Kinder sind das Wichtigste, das wir haben und das ist für mich im Moment ein großes Thema. Ich verstehe immer mehr die Diskussionen, die auf bundesdeutscher Ebene geführt werden über Ganztagesangebote, weil auch ich rede im Moment gerade in diesen Tagen mit ein paar Schülerheimen, ob es nicht Tagesheimsituationen für gewisse Grund- und Mittelschüler geben könnte, die ansonsten außerhalb allein auf dem Spielplatz sind am Nachmittag oder mit dem größeren Bruder oder Schwester auf dem Spielplatz sind und warten, bis nach 18 Uhr jemand nach Hause kommt und die einfach einen Nachteil, einen massiven haben in ihrem Leben für ihre Bildungskarriere. Und wenn Sie mich davor auf meine Kindheit angesprochen haben, die haben wahrscheinlich dann andere Erinnerungen. Das ist ein Thema, das mich im Moment sehr beschäftigt, auch in Südtirol, auch in dem kleinen Südtirol.
Aber nochmal, was kann man konkret tun auch als Bildungslandesrat, gerade nach so einem Schuljahr wie diesem? Natürlich Proteste, Diskussionen, und ich habe die gut empfunden, dass die auch da waren, wo man von unterschiedlichen Seiten zu unterschiedlichen Aspekten des Lehrerberufs, des Unterrichts, wie Schule heute funktioniert, was wichtig ist für Kinder, ist ja alles durchdiskutiert worden, wo viele sagen, ja, einfach mehr Ressourcen. Wobei ich mir da immer die Frage stelle, was nützt es, wenn ich 10, natürlich nützt es was, wenn ich 10 Sozialpädagoginnen mehr habe, aber ist das nur eine Symptombekämpfung und nicht wirklich die Wurzeln des Problems angegangen, wo man ein Pflaster drüber klebt und dann noch ein Pflaster, wird so sein. Aber das System als solches, das...
Ist es das System oder ist es die Zeit, die Kinder in allererster Linie außerhalb der Schule verbringen? Wie geht es Familien? Wie können wir Familien stärken, die überfordert sind in Erziehung, in der Begleitung der Kinder oder auch Kinder links liegen lassen? Mhm. Wie können wir dafür sorgen, dass Kinder außerhalb noch gesund aufwachsen? Was läuft falsch? Was muss man auch deutlich machen, dass falsch läuft? Denn die Schule, ich kenne diese Diskussionen, die habe ich auch schon mal geführt, wo ich sage, wir müssen uns dagegen wehren, dass immer mehr an uns delegiert wird. Das ist, inzwischen würde ich es als blödsinnig insofern betrachten, als dass die Kinder sind einfach da. Mhm. Was will man denn tun? Es ist alternativlos, eben nichts zu tun ist keine Alternative. Und ich glaube, dass es dann einfach Angebote braucht, die auf gewisse... Das große Glück Südtirols ist ja wirklich, wir sind einfach immens klein. Wir sind eine 500.000 Einwohner groß und glauben aber, was Gott, wie groß zu sein. Aber es ist ein Glück, so klein zu sein.
Vielleicht glauben wir, so groß zu sein, weil wir einen großen Landeshaushalt haben.
Auch. Viele Dinge. Wir haben ein falsches Selbstverständnis. Mhm. Wir glauben, wir tanzen zu viel über unseren eigenen Nabel herum und glauben, immer die Besten der Statistiken sein. Das ist ja keine Krankheit Südtirols. Auch da, sich einmal eine Schwäche zuzugestehen und zu sagen, na, es geht vieles gut, aber es läuft einiges falsch und wir sind klein und sehen auch die Welt außerhalb von Südtirol, hoffentlich. Aber wie gesagt, die Kleinheit bringt mit sich, dass man eigentlich schon, wenn Sie mir sagen, sagen Sie mir die 15 sicher herausforderndsten, komplexesten Schuldirektionen, dann weiß ich die. Das weiß die Bildungsministerin von Baden-Württemberg oder der Bildungsminister von Baden-Württemberg wahrscheinlich schwerer, aufgrund einfach der Größe. Wir haben die Chance, da zu reagieren und braucht es halt einfach Angebote entsprechende, weil jede einzelne Situation, die wir verbessern, ist viel wert.
Haben Sie mit diesem Schuljahr, mit diesem Bildungsjahr nochmal was gesehen oder sind auf was aufmerksam geworden, wo Sie jetzt wissen, okay, wir müssen da noch mehr unseren Fokus richten, oder was war das Gewinnbringende für Sie aus diesem doch sehr besonderen, eigenartigen Schuljahr? Mit Protesten, Diskussionen, Verhandlungen.
Es ist sicher nie negativ, wenn über Bildung diskutiert wird. Also das will ich auch sagen, das, was ich als negativ irgendwo empfunden habe, wenn die Fronten irgendwann so verhärtet sind, dass man aufeinander wirklich nicht mehr zugeht, dass die Konfrontation dann wieder zunimmt. Das habe ich eben auch gemeint irgendwo. Wir haben agiert. Ich glaube, viele Botschaften sind auch verstanden worden. Der Protest war nicht nur ein Ausdruck von Gehalt. Ich bin eher noch inzwischen der Meinung, oder viel mehr, dass die Schule oft zum Ausdruck gebracht hat, seht bitte diese Komplexität, die so stark zugenommen hat. Wir können das schwerlich hinbekommen. Mhm. Wenn das Ziel war, dann war es wichtig, das zu tun. Aber wir müssen zu einem gewissen Punkt, muss man halt schauen, die Schule muss sich immer mehr öffnen in diesen Zeiten. Aber wenn die Konfrontation zunimmt, dann öffnet sie sich nicht, sondern dann wird es eher noch schwieriger. Und ich hoffe, dass im Herbst nicht die Konfrontation noch einmal gesteigert wird.
Aber kann man Konfrontationen nicht auch abbauen, indem man einfach mal, klingt jetzt vielleicht banal, vielleicht naiv, sich an einen großen Tisch zusammensetzt?
Ja,
einen
das ist schon.
Vielleicht?
Schon, aber
auch
viele.
Auch mit solchen, wo man sagt, man, mit diesen Aktionsgruppen
kann ich nicht. Ich habe mit den Aktionsgruppen...
Also ich glaube, der große Wunsch
schon
ist
schon einen Austausch.
Auch mit den anderen Landesräten, Landeshauptmann, einfach alle gemeinsam, wo man sich, Entschuldigung bitte, wo sie alle mal auskotzen können.
Ja, aber die Folge
ohne,
ist
dass man jetzt gleich...
Es gibt ja in diesen vielen Gruppentherapien immer zuerst die Blitzphase und die Klagemauer oder was auch immer es heißt, aber danach ist die nächste Phase, muss halt auch die Bereitschaft dazu da sein, auch eine Einigung zu finden.
Und ich Kompromiss,
ja, eben. Genau. Ich habe durchaus nicht mit beiden Initiativgruppen genauso, mit einer noch mehr, aber erlebt, dass man reden kann. Dass aber dann bis zu einem gewissen Punkt man auch erklärt hat, man sei aber bitte nicht für alles zuständig, was draußen passiere, das verselbstständigt sich. Und also da wir sind nicht kompetent dafür, hier eine Einigung zu finden und dann hören morgen die Proteste auf. Das meine ich damit. Die erste Phase sehr gern. Ich hatte mit Qualitätsmarke Südtirol, mit dieser Gruppe viele Austausche, auch in letzter Zeit noch. Am Ende muss man irgendwann bereit sein zu sagen, jetzt stehen wir alle zu einer Linie und vertreten diese. Und die ist auch ein Kompromiss. Eher erlebe ich jetzt aber, dass man sagt, ja schau, durch die harte Haltung ist so viel möglich geworden, deswegen müssen wir lange hart bleiben.
Ja, ich so mein Empfinden ist hart bleiben, ja, in der Sache, aber die Gesprächsbereitschaft ist schon da. Also, aber vielleicht bin ich da...
Nein, die Gesprächsbereitschaft, das kritisiere
ich auch nicht. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt Sie, es geht ja auch im Personallandesrat, in Landeshauptmann.
Ja.
Ich sage, okay, setzen wir jetzt eine Stunde zusammen, vielleicht kann man dann einfach ein bisschen Ruhe hineinbringen.
Ja.
Aber mit dem Reden kommt man noch im Sommerhorst nicht irgendwo. Das heißt, wird wahrscheinlich auch ein spannendes nächstes Schuljahr werden. Wobei, im Sommer wird ja weiter verhandelt.
Genau, und es ist der erste Vertrag, oder der nächste Vertrag jetzt vorunterzeichnet worden. Es sollten also die Aufbesserungen ab 1.1.26 in den nächsten Monaten oder werden definitiv ausgezahlt werden. Also es geht schon weiter.
Wenn Sie Ihre Bilanz so bis jetzt als Bildungslandesrat in einigen Sätzen zusammenfassen müssten, wo Sie wirklich den Eindruck haben, so, darauf bin ich stolz, das habe ich geschafft und das habe ich vielleicht auch neu hineingebracht in diese ganze Bildungswelt, würde Ihnen da ein paar Sätze einfallen?
Ja, na, mir fällt immer was ein. Es ist aber nicht ganz, insofern, für mich war ein großer Bruch in meiner 12 Jahren Tätigkeit bis jetzt, dass es zwischendurch einfach 3 bis 4 Jahre fast nur Krisenbewältigung war. Das ist ein riesiger Bruch, da ist vieles an Entwicklung. Das war ein Einschnitt der Entwicklung einerseits. Es war ja keine Weiterentwicklung möglich in dieser Zeit. Und danach eine Umwälzung, und zwar eine massive Umwälzung. Es gibt einzelne Projekte, wo ich sehr stolz darauf bin, sie angeschoben zu haben. Es ist zum Beispiel wenn mich jemand fragt, das ist eines der schönsten Projekte im Bildungsbereich, dann sind es diese Projekte von außerschulischen Lernorten, die ich gefördert habe. Ich glaube, empfinde diese auch als ganz wichtig, des Sich-Erdens und des Verwurzelns. Das sage ich immer, das ist etwas vom Schönsten und diese haben auch eine große Kraft auf Kinder wie auch auf Erwachsene. Die dort sind, sagen auch, das ist wirklich was Tolles, was da gemacht worden ist. Es gibt mehrere solche Dinge im Kleinen, aber es sollen die Leserbriefe erscheinen, die sagen, es ist zu wenig passiert. Für mich habe ich meinen Weg schon gefunden, wo ich auch sage, mit diesen Projekten bin ich glücklich, dass diese gemacht worden sind und ich habe auch kein Problem zu sagen, da habe ich noch zu wenig weitergebracht. Also bin ich der Politiker des alles Schönmalens, Müssens. Mhm. Ich sage das, wo ich glaube, was getan zu haben und sage auch das, wo ich glaube, dass es zu langsam gegangen ist.
Wo ist es zu langsam gegangen?
Ja, also ich bin erst vorgestern beispielsweise mit dem AIB zusammengesessen, der Elternvertretung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, und gesagt, da waren wir einfach zu langsam, auch in der Umsetzung von ein paar Schritten. Wir sind jetzt dabei, sei es auch im Personalschlüssel, wie auch in der Art und Weise der Zuweisung des Personals. Und da habe ich auch kein Problem damit, offen zu sagen, da waren wir zu langsam, aber wir werden uns bemühen, jetzt Geschwindigkeit zuzulegen.
Wenn Sie heute nochmal zurückschauen, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich raten? Oder mit auf den Weg geben?
Ja, jeder muss seine Hörner abstoßen, aber nicht alles so tragisch zu nehmen und so. Also alles ein bisschen gleichgültiger bis zu einem gewissen Punkt zu sehen. Ich war zu verbissen manches Mal vielleicht, also politisch gesehen, zu verbissen, ein bisschen mehr Lockerheit, vielleicht findet man die mit dem Alter, ja. Dann können die eines sagen, ein bisschen mehr Lockerheit zu haben in den Dingen. Politik ist ein schönes Geschäft, ist ein anregendes Geschäft, hat viele positive Seiten, ist für mich nach wie vor ein Privileg, aber ist nicht alles, um Gottes Willen.
Haben Sie das, ich habe das schön empfunden, Sie haben davor gesagt, dieser Moment hat mich am meisten geprägt, die Adoption Ihrer Tochter und auch in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, im Gespräch mit anderen Menschen gesagt, was interessiert an einem Bildungslandesrat oder was möchte man wissen? Und da haben viele, und das war durchaus nicht so voyeuristisch gemeint, sondern einfach, was viele beeindruckt hat und wo viele, viele Fragen haben auch, ist die Adoption. Weil man ja doch auch aus dem Bekanntenkreis oft Paare kennt, die lange überlegen, aber sich zum Schluss doch dagegen entscheiden, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen mitnehmen, soweit Sie das möchten.
Ja, an die würde ich immer gerne und immer laut sagen, traut euch. Mhm. Das ist eine Lebensreise, die unbezahlbar ist. Also die stellt Dinge im Leben ganz anders dar. Ich kann mich gut erinnern, als ich von Burundi zurückgekehrt bin mit meiner Frau und meiner Tochter und meinem Sohn, und dann hatte ich jetzt 10 Tage später eine Schuleinweihung in Sarental. Das war eine Schuleinweihung, die Schule hat sicher 13, 14 Millionen Euro gekostet. Und ich habe mich brutal schwer getan. Es war ein Kulturschock für mich tatsächlich, denn ich bin irgendwo hergekommen, wo ich auch sagen muss, im Jahr 2026 gibt es auch Kinder auf dieser Welt, die ganz andere, ja, in ganz andere Situationen hineingeboren wurden, denn ein Kind kann sich nicht aussuchen, wo es auf die Erde fällt. Das hat auch viel in meiner Haltung verändert, zu Diskussionen, die geführt werden um Migration und alles Mögliche. Am Ende des Tages sind wir Menschen, ob hell oder dunkel, ob groß oder klein, haben alle dieselben Bedürfnisse. Wir übertünchen es nur mit 100 Dingen.
Und dieselben Rechte.
Ich sehe aber Situationen, wo auf die Rechte der Kinder getreten wird, richtig getreten wird, und die sind Kinder. Meine Tochter ist ein Waisenkind, das stark unterernährt gefunden wurde, und sie, oft sagt man, sie hatte viel Glück mit uns, wir hatten viel Glück mit ihr, das sage ich auch dazu, wir hatten viel Glück mit ihr. Meine Frau sagt immer, was wir für ein Glück hatten, gerade diese Joelle zu bekommen. Die hat unsere Familie enorm weiterentwickelt. Es macht mich einfach traurig, nachdenken zu müssen, dass da gibt es diese Joelle, die so lebenslustig und so gewieft ist und so, und da gibt es eben viele andere, die haben diese Chance nicht. Die haben diese Chance nicht, und deswegen würde ich vielen, wir haben immens viele Paare getroffen, die gesagt haben, mir hätte das immer gefallen, ich habe mich nicht getraut. Traut euch, es ist nicht ein einfacher Weg, er hat auch viele Rückschläge. Aber es ist eine Lebensreise, für die ich bis an mein Lebensende immer dankbar sein werde.
Was hat bei euch den ausschlaggebenden Punkt gegeben, dass ihr euch getraut habt?
Interessanterweise war das, als wir uns noch gar nicht kannten, sei es für meine Frau wie für mich, immer schon ein Thema. Ich kann mich gut erinnern, wir sind irgendwann spazieren gegangen in Mühlbach, es hat uns den Sohn noch nicht gegeben. Wir hatten dann auch einen schwierigen Weg zu einem eigenen Kind, das muss man dazu sagen. Aber das war vielleicht ein Faktor mehr. Aber wir haben schon vorher mal diskutiert vor unserem Sommer. So, meine Frau sagt immer, ein eigenes Kind und ein adoptiertes, das war immer so ein bisschen ihr Lebenswunsch. Und ich habe dann gleich zu ihr gesagt, ja, gleich, bin da sofort mit dabei. Mhm. Das sagt man dann aber schnell, es ist ja dann doch eine Reise, auf die man sich begibt. Absolut. Aber ich bin total, total, total dankbar für diese Erfahrung.
Ja, wie gesagt, man ist sich einig oder man weiß, okay, man will das zwischen Reden und Tun. Gen mezzo il mare, wie man so im Italienisch sagt, ist ja auch ein schwieriger Weg, glaube ich, bis man auch wirklich die Bestätigung bekommt, ihr könnt das Kind abholen, also die ganze Vorbereitung. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen erklären, was das, welcher bürokratischer Aufweg ist.
Er ist nicht einfach, gleichzeitig haben wir wahrscheinlich den schnellstmöglichen Weg gewählt, das sind so circa 2 Jahre von Beginn der gesamten Prozedur. Wobei wir bei der Prozedur, da wird ja ein Wochenendkurs gemacht oder dann eine Paarstudie, auch von den Sozialdiensten gemacht, den Beauftragten. Wir haben das schon recht bereichernd empfunden. Denn das waren viele Gespräche um, wie sehe ich Familie, wie sehe ich meine Haltung innerhalb der Familie, wie sehe ich die Haltung der Kinder in der Familie. Natürlich haben wir oft gesagt, ja, wenn morgen eine Frau schwanger wird, dann kann es auch oft so schnell passieren, dass man ihr eher jemand einen Kurs wünschen würde vorher. Und da dauert es so lang. Aber trotzdem hat es Sinn, denn es sind Kinder, die per se eine Geschichte in sich tragen, die brauchen ein Zuhause, das gefestigt ist zumindest. Perfekt nie, aber gefestigt ist. Also insofern haben wir diesen Weg sehr bereichernd empfunden. Der letzte Teil des Weges war nervlich anspannend, wenn man irgendwann ein Foto in der Hand hat und das Gefühl hat, ich muss morgen in den Flieger steigen und ich will das Kind jetzt holen, und dann passen die Dokumente nicht und dann bricht noch ein Krieg 200 Kilometer entfernt aus, und dann hat man noch Sorge, ob die sanitäre Situation in diesem Land dann es einem ermöglicht, schon wieder gesund nach Hause zu kommen. Das ist eine anspannende Situation. Die Vorbereitung per se. Also ich kann immer nur sagen, für diejenigen, die darüber nachdenken, traut euch. Also Kleinen oft Mut zeigen, und dann wird man doch oft zweifeln. Wir haben danach halt noch oft gesagt, war das jetzt richtig? Wir haben dann immer geantwortet für uns. Irgendwann kommt der Moment, da darf man nicht mehr lange nachdenken, einfach nur tun.
Das ist jetzt praktisch 1,5 Jahre
Fast her. 1,5 Jahre, ja. Noch nicht ganz.
Und ja. Ich denke mir mal, eben, Sie haben gesagt, man steigt in den Flieger ein, darf dann doch nicht wegen aller Umstände und das wird dann nochmal verschoben und die Anspannung und der Druck. Und dann ist man wirklich in dem Land, nimmt seine kleine Tochter mit, steigt in den Flieger und kommt zurück zu Hause, das dann auch wieder wahrscheinlich ein anderes Zuhause ist, weil da plötzlich ein kleiner Mensch dazukommt, ist nicht einfach. Man ist schon nicht einfach, wenn man mit einem Baby nach Hause kommt und dann auf einmal alles auf den Kopf stellt, geschweige denn ein kleiner Mensch, der schon eine eigene, ja, zwei. Mhm. Mhm. Bei allem Schönen, was war für Sie das Schwierigste?
Ich glaube, für jedes Adoptionspaar ist das Schwierigste, wenn man ein Kind in den Händen hält, das einem so nah und doch so fremd ist. Das ist, muss man so sagen, heute ist... erkenne ich gar nicht mehr, dass Joelle eine andere Hautfarbe hat. Wirklich, dass manches Mal, ich habe oft zu meiner Frau gesagt, kommt ja nicht manches Mal vier, man muss darüber lachen. Also ich merke es einfach bewusst nicht mehr. Schön, total schön, bin ich dankbar dafür. Aber dass ich glaube, die größte Herausforderung, wir sind dann irgendwo im Burundi gesessen und haben dann 2-3 Paare kontaktiert, die wir vorher kennengelernt haben, die bereits adoptiert hatten, um einfach nachzufragen, ging es euch auch so? Und die haben dann alle gesagt, macht euch keine Sorgen, das ist so. Ein Kind zu haben, du weißt, auf dem Papier ist es bereits dein Kind, voll mit allen Rechten und Pflichten, vor allem mit allen Rechten, aber man ist dem Kind emotional noch nicht so nahe, wie man es gerne ab dem ersten Zeitpunkt dann hätte. Das geht aber nicht.
Das geht nicht.
Man muss wachsen. Natürlich ist es was anderes, wenn, ein bisschen jetzt, man darf ja nicht, aber natürlich, wenn ein Kind aus jemandem herauskommt, als ob das Kind von irgendwo anders herkommt, aber es ist möglich, die genau gleiche Nähe zu einem eigenen wie zu einem adoptierten Kind aufzubauen. Das war für mich oft ein Thema. Schaffe ich es, meine Kinder leiblich wie adoptiert gleich zu lieben? Heute würde ich sagen, ich schaffe es, absolut. Das war für mich schon so ein selbstkritisches Thema. Aber das ist sicher das Herausforderndste. Und da darf man nicht verzweifeln, da muss man die Zeit bringen. Das ist sozusagen, so wie man bei den Säuglingen von Bonding spricht.
Mhm, ja.
Das ist das. Das Bonding braucht es, diese Momente des sich einander Bindens. Und die kommen schon.
Die kommen und man darf sich auch nicht was vormachen. Die sind auch, wenn sie aus einem herauskommen, dieses Bonding ist nicht einfach so da.
Das sagen wir.
Oft seine Zeit.
Das sagen wir. Das will ich eben Frauen auch so, ganz genau.
Und je mehr Zeit vergeht und
das kommt.
Da muss man sich selbst die Geduld geben.
Richtig.
Und in diesem Fall vielleicht noch mal besonders mehr. Vielen Dank, dass Sie uns da ein bisschen mitgenommen haben und da auch Lust hatten, da ein bisschen darüber zu erzählen. Ist nicht selbstverständlich. Was können wir noch von Ihnen erwarten?
Das ist eine gute Frage, weil manches Mal muss ich mir die Frage selber stellen, was ich von mir erwarten kann, denn ich schiebe den Moment, bei dem ich entscheiden möchte, ob in der Politik bleiben oder nicht, immer ein bisschen hinaus. Mhm. Politik interessiert mich nach wie vor, also es freut mich auch und ich sehe immer noch meine Herausforderung von mir, aber ich kann mir, was ich mir vielleicht vor 10 Jahren schwerlich hätte vorstellen können oder noch schwerlich, auch wenn ich es gesagt habe, viele andere Wege auch vorstellen. Also lassen Sie sich überraschen, so wie ich mich überraschen lasse.
Die Frage beinhaltet auch irgendwo, was können wir von Ihnen erwarten, auch noch durchaus in den nächsten 2,5 Jahren?
Also ich habe da schon den Ehrgeiz, vieles noch zumindest anzustoßen, wo ich das Gefühl habe, das hast du noch nicht gemacht und das war nicht gut in den letzten Jahren. Und da gibt es noch Erwartungshaltung. Es gibt so, manches Mal, vor allem, wenn ich einmal einen Tag weg bin irgendwo, dann fallen mir so viele Dinge ein, dass ich an mir manches Mal Notizen machen muss. Und dann kriegen meine Mitarbeiter eine ganze Kanonade an Ideen ab, wo ich mir denke, ja, das wollte ich allem schon dienen und da wollte ich nochmal was anstoßen. Es kommt schon noch einiges. Ich bin nicht amtsmüde zumindest.
Es muss doch irgendwo auch befreiend sein. So, man hat jetzt irgendwo zumindest als Mitglied dieser Landesregierung das Mandatende in Sicht.
Ja, absolut.
Sie sind jetzt nicht mehr parteipolitisch gebunden im Sinne
von
einer Funktion. Sie können frei aufspielen. Das muss doch eigentlich eine geniale Zeit sein, weil in der Vergangenheit waren Sie immer Parteiobmann waren Sie, dann wussten Sie, ja, ich möchte wieder kandidieren, ganz vergraulen darf ich die Wähler auch wieder nicht, wobei man sie dann doch wieder vergrault.
Es gibt nie die maximale Freiheit zu entscheiden, weil es einfach viele Zusammenhänge gibt, aber man ist schon freier,
aber
das insgesamt
sie,
schon.
Ja, aber
insgesamt
wenn Sie wirklich schon heute etwas entscheiden können, ganz eine grob geschnitzte Frage, wo sie wüssten, dass da morgen kein Aufschrei, keine Polemik, keine bösen Medien darüber schreiben. Wir bleiben bei der Bildung. Entschuldigung an alle anderen Ressorts heute. Würde es da was geben? Sagen, ja, dann mache ich das jetzt. Zack. Könnt mich alle mal.
Schwierig. Diese Frage ist enorm schwierig, weil ich automatisch dann immer daran denke, was tut es mit den Menschen?
Nein, und einfach zu sagen, was Gutes soll es ja tun mit den Menschen?
Ich würde so ein paar größere revolutionäre Dinge, ein totales modulares System in der Oberstufe oder so. Solche Dinge würden mir schon einfallen, die nicht so einfach...
Sie hätten nicht Rom an der Strippe?
Zum Beispiel, ja eben, genau.
Wo es ja ständig mehr nicht unsere Zuständigkeit...
Das ist ja auch alles, das zur Offenheit beiträgt bei unseren Kindern und Jugendlichen. Das würde ich tun. Ich würde von den ideologischen Diskussionen mehr noch weglenken wollen und einfach mal sagen, trauen wir uns etwas und schauen wir es, wie es den Kindern und Jugendlichen geht. Also da gibt es schon einiges, aber man denkt automatisch vielleicht schon sehr stark in Rastern, was tut das jetzt?
Schade, oder?
Schade bis an einen gewissen Punkt, ja. Ich habe mir oft gedacht, was sage ich dann, wenn ich draußen bin von der Politik? Wie sehe ich das? Bin ich dann frustriert, weil ich es nicht geschafft habe, gewisse Dinge anzustoßen, die ich gerne hätte, aber wo ich heute hier am Tisch sitze und sage, das geht so schwer? Also mal schauen.
Als Sie davor angesprochen haben, das wollte ich davor schon fragen, als Sie sagten, in der Urschulzeit haben Sie an das Schulamt geschrieben, wegen einer Lehrperson. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal getrauen.
Ja, ja.
Wenn das heute passiert... Vielleicht passiert es ja das ab und zu. Mhm. Ein Schüler, ein Lehrer schreibt, oh, es geht gar nicht mit denen. Was passiert heute? Bekommen die Antworten?
Absolut. Also wenn mir zum Beispiel ein Schüler schreibt, nehme ich es immer ganz besonders ernst, weil ich mir denke, ich liebe auch Schülerdiskussionen. Also ich liebe mit so 16, 17, 18-Jährigen zu diskutieren. Das sind da total schöne...
Sie könnten auch noch in den Lehrerberuf einsteigen.
Ja, wer weiß, ich hätte mir vor 10 Jahren das nie vorstellen können. Ich, ganz nüchtern gesagt, ich habe heute nicht die Ausbildung dazu, um in den Lehrerberuf als Supplent oder als Quereinsteiger. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, durchaus. Und ich könnte mir es auch vorstellen, wirklich auch bewusst in einer Grundschule zu tun, wo es auch mehr Männer bräuchte. Weil ich einfach sehe, diese Kinder, die so alles in sich tragen. Und für mich sind Kindergarten und Grundschule, manches Mal sogar noch mehr Kindergarten, das Faszinierendste, weil man sieht, dass die Menschen so eine schöne, natürliche Veranlagung haben, die verloren geht durch gesellschaftliche Prägungen. Und wenn man nur einen winzigen Teil dazu beiträgt, dass die natürliche Veranlagung des Menschen erhalten bleibt, dann wäre die Welt ein bisschen besser.
Wissen Sie, was erschreckend ist? Weil Sie das ansprechen, wenn man sieht, wie Kinder, im Kindergarten ist es noch nicht so, aber dann, wenn sie ins Schulsystem eintreten, wie man merkt, wie sich Kinder in dieses System einfügen, obwohl es nicht ihrem Wesen oder ihrer Natur entspricht, aber sie lernen zu funktionieren. Das ist schade. Ich meine, es braucht gewisse, damit das alles irgendwie jeden Tag über die Bühne gehen kann. Aber trotzdem ist es erschreckend, wo ich mir auch oft die Frage stelle, aber da drehen wir uns jetzt im Kreis, aber vielleicht so zum Mitnehmen.
Nein, aber ich gleichzeitig...
soll dieses Bildungssystem in Zukunft
Und wissen
sein?
Sie, mir fällt dann immer wieder ein, eine meiner ersten Schulbesuche war irgendwo in St. Martin in Xiers. Da habe ich eine Lehrperson getroffen, mit der war ich dann lang befreundet, bis sie leider verstorben ist vor ein paar Jahren. Ritter Schwingshackl, das war für mich so eine ganz prägende Persönlichkeit. Die vermisse ich unglaublich, weil sie mir viele WhatsApps geschrieben hat, immer wieder, und gesagt hat, Philipp, das und das, also das ist Evolutionspädagogin. Und ich war in dieser Schule und habe gedacht, wow, das gibt es doch. Es hat keine Klassenstufe gegeben, es hat ein Leitersystem gegeben, wo die Kinder gearbeitet haben. Ich habe das immer als Beispiel genommen. Irgendwo war dann einmal in Brixen eine Diskussion mit André Stern und ich habe dann gesagt, es geht doch und schaut diese Frau, da waren 300 Leute da an, die hat das gemacht als Schulleiterin in Xiers. Deswegen sage ich, es geht so eigentlich so viel. Deswegen sage ich auch immer, das heutige Schulsystem ist eine historische Zufälligkeit. Das ist halt einfach so gewachsen, aber deswegen ist es nicht das, was man hatte die Notwendigkeit, etwas zu organisieren, aber es ist nicht so, dass es dann das Perfekte ist für die Kinder und Jugendlichen.
Die Gesellschaftsstruktur war eine andere, das Arbeitsumfeld war ein anderes, das kann man nicht mehr weiterziehen.
Absolut.
Letzte Frage, Herr Achammer, wenn Sie morgen kein Politiker mehr wären, was würden Sie am meisten vermissen und was würden Sie gar nicht vermissen?
Am meisten sicherlich erstens mein Team, Das sind nicht nur Mitarbeiter, sondern gute Freunde und die vielen Kontakte, die ich habe Tag für Tag. Also der Tagesablauf, der jeder Tag ein anderer ist, die vielen Möglichkeiten, Menschen zu sehen, zu treffen, das würde ich schon sehr vermissen. Mhm. Auch eingeladen zu werden zu wunderschönen Dingen, also das darf ich ja auch ganz offen sagen. Ja, wenig vermissen würde ich den gewissen Druck, den man schon spürt, den Druck doch zu bestehen zu müssen. Aber dann gibt es irgendwo anders ja auch, ist ja nicht so, dass es nicht nur in der Politik geben würde, aber den Druck, den würde ich wahrscheinlich nicht vermissen. Und auch, dass, also ich stehe, es ist nicht so, dass ich ungern in der Öffentlichkeit stehe, aber was ich nicht vermissen würde, ist, dass Menschen glauben, mich zu kennen. Und sie glauben, dass oft mich zu kennen und kenne mich gar nicht. Mhm.
Und vielleicht, was Sie nicht vermissen würden, diese lästigen Journalien, die immer irgendetwas von einem wollen.
Sie machen ja auch nur ihre Aufgabe und wir manches Mal ärgern Sie uns und wir Sie. So ist es.
Wunderbar ausgedrückt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Für alles Weitere, was für Sie kommt, beruflich wie privat, alles Gute.
Danke.
Aber in der Zwischenzeit werden wir uns gegenseitig noch ein bisschen auf die Nerven gehen. Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbach und mein heutiger Gast war Philipp Achammer. Vielen Dank Ihnen für das Zuhören, immer wieder aufs Neue. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man den Podcast hört, und auf bald.